der König ist tot, der Krieg läuft weiter, die Armee ist im Grunde kaum handlungsfähig, weil sie keine Ressourcen hat, weil sie keine Soldaten hat. Und wir haben einen frühneuzeitlichen Staat, wir haben ein Herrschaftsgebilde im Grunde ohne Regenten. Und darauf war niemand vorbereitet. Und was weiterhin zukommt, dieser König hatte auch keinen direkten Nachkommen. Das heißt, es gibt noch nicht mal einen designierten Thronerben.
Mit dieser Episode von Geschichte Europas beenden Dr. Dorothee Götze und ich unsere Besprechung des Großen Nordischen Kriegs. Begonnen hatten wir am 6. September 2021 mit der 44. Folge dieses Podcasts und nun erscheint die 7. und letzte Episode der Reihe fast 3 Jahre später als Folge Nummer 359. Ein Protagonist der vergangenen Episoden ist allerdings nicht mehr dabei. Wie ihr in der vorherigen Folge zum Großen Nordischen Krieg gehört habt, starb der schwedische König Karl XII. Am Ende des Jahres 1718. Jetzt schauen wir, welche Auswirkungen dies auf Schweden und den Kriegsverlauf hatte, wie seine Schwester Ulrika Eleonore unter großen Zugeständnissen seine Nachfolgerin wurde und wie man auf verschiedenen Zusammenkünften schrittweise zum Frieden fand. Dieser wurde letztlich 1721 finalisiert und beendete diesen riesigen, komplexen und langen Konflikt. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen. Wichtig sind dabei natürlich andere Folgen zum Großen Nordischen Krieg, aber auch der Kriegsgegner Russland in Person des Zaren Peter I. war schon einmal Thema gewesen. Ich freue mich über konstruktive Kommentare per Mail, im Blog oder auf Spotify. Wer dieses Projekt besonders unterstützen will, kann per PayPal eine einmalige Spende hinterlassen oder einen monatlichen Beitrag bei Steady einrichten. Zum Abschluss sei noch verraten, nach Ende dieser im Juli 2024 angefertigten Aufnahme haben Dorothee und ich weitere Pläne geschmiedet, wie es im Podcast weitergehen könnte. Ihr habt also bestimmt noch nicht zum letzten Mal von ihr gehört. Damit aber nun genug der Vorrede. Jetzt schauen wir auf die kleine Festung bei Halden in Norwegen, wo Karl XII. Erschossen wurde und fragen uns, wie soll es jetzt für Schweden weitergehen?
Der König ist tot und der Krieg geht weiter. So könnte man das ganz knapp zusammenfassen, aber damit kriegen wir keine Podcast-Folge gefüllt. Wir haben aufgehört letztes Mal, als der König gestorben ist, und das Ganze verändert im Grunde die Situation im Großen Nordischen Krieg, aber auch in Schweden. Und ich denke, wir sollten vielleicht nochmal zum Tod des Königs zurückgehen, der ja an der norwegischen Grenze oder kurz hinter der norwegischen Grenze gefallen ist, in Halden, an der Festung Fredriksten. Und warum er dort gefallen ist, das ist ganz knapp zusammengefasst der Versuch gewesen, den Krieg nach Norwegen zu tragen und um Dänemark, Norwegen, den großen Gegner seit 1700, ja, der dann kurz ausgeschieden ist, wieder in den Krieg gekommen ist, das hatten wir alles besprochen, um den Krieg dorthin zu tragen und Dänemark dort zu binden, um den norddeutschen Raum und den Ostseeraum so ein bisschen zu entlasten. Und Karl XII. Hatte zweimal versucht, Norwegen anzugreifen hat zweimal versucht, sich dort festzusetzen, 1716 und 1718. Beide Feldzüge sind gescheitert. Der 1716er Feldzug ist an der Logistik gescheitert. Der 1718er Feldzug war deutlich, deutlich besser organisiert, ist dann letztlich aber auch gescheitert, weil der König gefallen ist. Genau wie du gesagt hast, am 30. November 1718 wurde er von einer feindlichen Kugel, ganz klar ist es immer noch nicht, aber zwischen tendiert die Forschung zur feindlichen Kugel, in den Schützengräben vor Fredrikshall tödlich getroffen. Und dann ist so die Frage, was machst du plötzlich mitten im Krieg, wenn der König tot ist? Erstmal, man muss dazu sagen, die Situation ist ja, wir sind in Norwegen, der König befindet sich in Norwegen, seine militärischen engsten Vertrauten befinden sich bei ihm oder in der Nähe. Das heißt, im Westen des verbliebenen Schwedischen Reiches, das ist im Grunde nur noch das, was auf der skandinavischen Halbinsel liegt, die politischen Entscheidungsträger, der Reichsrat, die obersten Minister, die sind im Grunde sind die in Stockholm, die sind auf der Ostseite. Das heißt, die sind einmal durch Schweden, quer durch Schweden entfernt. Das heißt, wir haben die militärische Entscheidung im Westen, wir haben die politische Entscheidung im Osten und wir haben den Krieg der Schweden im Grunde im Süden, im Osten und jetzt auch im Westen einschließt. Und jetzt muss irgendwie gehandelt werden. Und das Erste, was man macht, ist, oder diejenigen, die beim König sind, die Offiziere, die in der Todesstunde bei ihm sind, sie versuchen das Ganze zu verheimlichen, indem sie den Leichnam überdecken und den Leichnam von der Front wegbringen in einen nahegelegenen Ort. Und es wird erstmal versucht, dadurch sozusagen Ruhe zu bewahren und Handlungsspielraum zu gewinnen. In der Hoffnung, dass keine Panik unter den Soldaten ausbricht, dass sich keine Gerüchte verbreiten, die ja auch den Feind erreichen könnten, weil man ja direkt an dieser norwegischen, dänischen Grenze an der Festung steht. Und das Ganze gelingt dann auch mehr oder weniger gut. Es wird dann doch entdeckt in diesem Ort, dass der König gefallen ist. Dann werden alle, die das gesehen haben, zu Stillschweigen verpflichtet und man bereitet dann den Leichenzug des Königs fort. Das heißt, die Leiche soll nach Stockholm gebracht werden, in die Hauptstadt. Wir müssen dazu sagen, das Ganze ist im Ende November, Anfang Dezember. Das erschwert sowohl den Transport des Leichnams als auch alle weiteren Aktionen. Normalerweise wird ja im Winter nicht oder weniger intensiv gekämpft in der frühen Neuzeit. Der Winter dient der Erholungsphase. Das hat eben auch mit Logistik zu tun, mit Infrastruktur zu tun. In diesem Fall hatte sich Karl XII. Aber trotz allem dazu entschlossen, im Spätherbst nach Norwegen zu gehen mit seinen Armeen. Die Hauptarmee hatte er mit sich. Ein weiterer Zweig der Armee sollte etwas nördlich von Halden in Jämtland nach Norwegen einfallen und Richtung Trondheim vormarschieren. Und Trondheim als ehemalige Bischofsstadt, die mittelalterliche Hauptstadt auch und zentralen Handels- und Logistikort angreifen und einnehmen. Das war der Plan. Daraus wird jetzt nicht. Die Leiche des Königs wird dann von diesem Ort nach Schweden überführt, zunächst nach Uddevalla, wo man Anfang Dezember ankommt, in den ersten Dezembertagen. Uddevalla, für alle, die es jetzt nicht genau wissen, liegt nordöstlich von Göteborg. Also das ist eben in der Nähe der Grenze Richtung Vänern, also einem der großen Seen. Das ist allerdings schon Schweden wieder. Dort wird der König dann erstmal, oder der Leichnam des Königs wird erstmal einbalsamiert, um ihn haltbar zu machen. Und Anfang Januar 1719, also über einen Monat oder gut einen Monat, nachdem der König gefallen ist, bricht dann der Leichenzug von dort auf nach Stockholm, dass man dann Ende Januar 1719 erreicht. Das ist jetzt erstmal so relativ ruhig beschrieben, aber so ich war es nicht. Denn mit dem Tod des Königs muss die Entscheidung getroffen werden, wie geht der Krieg weiter. Und wozu man sich dann entscheidet, wozu sich die Befehlshaber entscheiden, ist, dass man sich aus Norwegen zurückzieht. Das Ganze war ohnehin ein Hochrisikomanöver, wieder einmal. Und man bricht diese Belagerung, man bricht diesen norwegischen Feldzug ab. Die Hauptarmee zieht sich allmählich Richtung Bohuslän und Mittelschweden zurück. Die Armee, die weiter nördlich unterwegs ist, die weiter nördlich agiert, unter Generalleutnant Armfeld, die entschließt sich auch, auf dem kürzesten Weg nach Schweden zurückzukehren und der kürzeste Weg von Trøndelag, wie diese norwegische Region heißt, nach Schweden, nach Jämtland, der geht allerdings übers Hochgebirge. Und das ist im Winter kein Spaß. Und um das zu verdeutlichen, das klingt jetzt so Hochgebirge, kein Spaß, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber in diesen Regionen, es gibt es auch heute im 21. Jahrhundert Wege, die ein halbes Jahr lang blockiert sind, auf denen ein halbes Jahr lang kein Verkehr möglich ist. Und das ist jedes Jahr in den schwedischen Nachrichten noch ein großes Thema, wann diese hochgelegenen Straßen ab Mai dann wieder passierbar sind, wenn dann die Schneeraupen durch sind, wenn die Schneepflüge durch sind und diese Wege dann vom letzten Schnee befreit haben, sodass man wieder fahren kann. Jetzt sprechen wir vom 21. Jahrhundert. Wenn wir uns das vorstellen, Anfang des 18. Jahrhunderts, keine Schneeraupen, keine Pflüge, keine beheizten Autos, sondern es ist eine Armee von 6.000 Mann, die mit Pferd und zu Fuß unterwegs ist. Und dieser Rückzug aus Trøndelag über die norwegisch-schwedische Grenze dauert so, normalerweise kann man so mit einer Woche rechnen ungefähr. In dem Fall hat es etwas länger gedauert. Und das Problem, was dann noch hinzukam, war, dass Ende Dezember, als es losgehen sollte und als sich diese Armee im Gebirge befand, dass ein Schneesturm aufgekommen ist, ein Wintersturm aufgekommen ist, der sich hartnäckig gehalten hat. Und beim Rückzug zunächst über die Grenze sind 700 Soldaten ums Leben gekommen, bis man dann tatsächlich in Düved war. Das ist der nächstgrößere Ort auf schwedischer Seite, sind noch einmal weitere 2000 Soldaten ums Leben gekommen. Und insgesamt sind bei diesem Rückzug weit über 3000 Soldaten, Armeeangehörige ums Leben gekommen. Der Großteil ist im Gebirge erfroren. Diejenigen, die überlebt haben, waren zum Großteil Invaliden. Und dieser Rückzug, dieser sehr schnelle Rückzug, der auch ungeplante Rückzug, wenn man es sich genau betrachtet, der hat nochmal dieses Erleben des Krieges und den Schrecken des Krieges noch einmal ganz, ganz nachträglich und noch einmal sehr intensiv greifbar gemacht. Nicht nur für die Soldaten, die diesem Krieg ausgesetzt waren, sondern auch für die Bevölkerung, die diese Soldaten erlebt hat, die Soldaten verpflegen musste auf dem Feldzug, die aber ja auch in den Jahren danach diese Invaliden versorgen musste und sich um sie kümmern musste und sie in ihre Gesellschaft wieder aufnehmen musste. Und das sind eben diese großen Verlustzahlen, also über 3000 Mann. Das heißt, über die Hälfte der Soldaten, die sich durchs Gebirge zurückziehen sollte, ist ums Leben gekommen. Und das Ganze, wie wichtig dieses Erleben für die schwedische Bevölkerung war und auch im Grunde für die schwedische Geschichtsschreibung war, das sieht man auch daran, dass sowohl von der vom Leichenzug Karls des 12. als auch von diesem Rückzug durchs Gebirge im 19. Jahrhundert riesige nationalromantische Bilder entstanden sind, die heute noch im Grunde so das Bild, wenn man Artikel liest zu der karolinischen Armee im Großen Nordischen Krieg oder zum Großen Nordischen Krieg oder auch zu Karl dem 12., da kommt man eigentlich kaum an diesen Bildern und an diesen, ich möchte jetzt mal sagen, Historienschinken vorbei, die dieses Leid und die diese Strapazen eben nochmal bildlich darstellen und abbilden und die dadurch natürlich auch zu einer Erinnerungskultur an den Großen Nordischen Krieg und gerade die Schlussphase des Großen Nordischen Krieges beigetragen haben, die dieses Leiden und die diese, ja, im Grunde diese Katastrophe auch, die die Armee dann in der Schlussphase erlebt, betonen. Es ist also nicht mehr der Heldenkönig, der von Sieg zu Sieg eilt, sondern es ist diese Armee, die erfriert, die nicht ausreichend versorgt ist, die im Grunde in den Ruin läuft und in den Untergang läuft, die dann die Schlussphase des Großen Nordischen Kriegs prägt in der Geschichtsschreibung, aber natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Was auch passiert, und das ist so ein bisschen das Faszinierende auch an dieser Schlussphase und etwas, was nicht so häufig passiert, oder ich kenne jetzt nicht so viele andere Beispiele aus der Geschichte, auf die ich jetzt referieren könnte. Wir haben eine Situation, der König ist tot, der Krieg läuft weiter, die Armee ist im Grunde kaum handlungsfähig, weil sie keine Ressourcen hat, weil sie keine Soldaten hat. Und wir haben einen frühneuzeitlichen Staat, wir haben ein Herrschaftsgebilde im Grunde ohne Regenten. Und darauf war niemand vorbereitet. Und was weiterhin zukommt, dieser König hatte auch keinen direkten Nachkommen. Das heißt, es gibt noch nicht mal einen designierten Thronerben. Und das ist etwas, auf diese Situation war niemand vorbereitet. Wenn wir an die frühe Neuzeit denken, der Erhalt der Dynastie war wichtig. Das war die zentrale und wichtigste Aufgabe einer Person, die einer Dynastie vorstand, ob das nun der Herrscher oder die Herrscherin war. Und es gab einfach niemanden, es gab keine Nachkommen, es gab keine Kinder. Karl der XII. Hatte keine Kinder. Es gab niemanden, der jetzt direkt übernehmen konnte als Karl der Zehnte, der Großvater Karls des 12. 1660 verstorben ist, ganz überraschend, 5 Jahre nachdem er den schwedischen Thron bestiegen hat. Da gab es einen Thronerben, der war zwar erst 5 Jahre alt, aber es gab einen Thronerben, Karl den Elften, der dann auch unter Vormundschaftsregierung übernommen hat. Das gleiche als Gustav Adolf 1632 bei Lützen gefallen ist. Auch dort gab es einen Thronerben, beziehungsweise eine Thronerbin in dem Fall, die auch minderjährig war. Aber es gab irgendwie die Möglichkeit, mit dieser Situation umzugehen. Und jetzt plötzlich war die Situation da, vor der lange gewarnt worden war, die immer wieder auch angemahnt worden war, dass sie eintreten könnte und vor der man Sorge hatte. Jetzt hatte man plötzlich ein Land im Krieg, das, wie gesagt, keine Ressourcen mehr hatte und das nicht mal einen Thronerben, einen Herrscher hatte. Und was jetzt passiert ist, dass in Schweden der Kampf um die Thronfolge entbrennt. Und es gibt zwei potenzielle KandidatInnen, aber die haben allerdings beide keine eindeutige, sozusagen, oder keinen starken Erbanspruch haben, wenn man das so sagen möchte. Und es gibt zwei Parteien, die sich um diese KandidatInnen gruppieren. Auf der einen Seite ist das die sogenannte holsteinische Fraktion. Oben, die heißt holsteinische Fraktion, weil derjenige, den sie unterstützen, der Neffe Karls des XII. Ist, der Sohn seiner Schwester Hedwig Sophia, die mit dem Herzog von Holstein-Gottorf verheiratet war, die allerdings schon verstorben war. Ihr Sohn Karl Friedrich ist 1700 geboren worden und ist 1717 mündig erklärt worden. Das heißt, das war ein sehr, sehr junger Fürst, der sehr stark von seinem Onkel Karl XII. Geprägt worden ist, der ihn auch sehr verehrt hat, der in seiner Armee aktiv gedient hat. Der könnte damit argumentieren, dass er der nächste lebende männliche Anverwandte ist und daher einen Erbanspruch haben sollte. Und dieser junge Fürst, dieser junge Prinz wird gestützt von vom ersten Minister Karls des XII., Georg Heinrich von Görz, der ab 1715 die politischen Entscheidungen Karls des XII. Unterstützt hat, beraten hat und als erster Minister im Grunde auch umgesetzt hat und maßgeblich die Politik, die schwedische Innenpolitik, aber auch die Außenpolitik der letzten Jahre in Abstimmung mit Karl dem XII. Geprägt hat. Also er konnte nicht gegen Karl den XII. Handeln. Karl der XII. War ein zu starker Herrscher, der auch zu stark tatsächlich darauf bestanden hat, zu entscheiden, auch im Exil, beziehungsweise dann ab 1714, 1715 außerhalb des Exils, als er wieder zurückgekehrt war. Er hat das aber in enger Abstimmung mit Görz gemacht, was wiederum den schwedischen Hochadel verärgert hat, was auch absolutismuskritische Anhänger des Adels, aber auch der Bürgerschaft verärgert hat, zumal Görz auch starke wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen hat, wie Notwährungen zum Beispiel, wie Eingriffe in Handelsrecht, wie viel man handeln durfte, Preisdächer und so weiter eingeführt hat. Also der hat sich nicht beliebt gemacht, das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Demgegenüber steht die sogenannte Hessische Partei. Die Hessische Partei ist benannt nach dem Mann von Karls zweiter Schwester, Ulrika Eleonora, die 1715 den hessischen Erbprinzen, also den Erbprinzen von Hessen-Kassel, Friedrich, geheiratet hat. Und diese Hessische Partei wiederum ist auch nicht sonderlich beliebt in Stockholm unter dem Hochadel, weil ihr vorgeworfen wird und gerade Friedrich vorgeworfen wird, dass er Ambitionen hat auf die schwedische Thronfolge und auf den schwedischen Thron. Etwas, was er immer wieder zu zerstreuen sucht. Dieses Gerücht hält sich aber hartnäckig und lässt ihn deswegen kritisch erscheinen. Also hier ist sozusagen nicht die Tatsache, dass er gegen schwedische Interessen handeln könnte oder gegen die Interessen des Hochadels handeln könnte, Anlass zu Misstrauen, sondern ist eher die Tatsache, dass man ihm zu starke Ambitionen vorwirft, ihm und seinem Vaterland Graf Kalten dem ersten von Hessen-Kassel, muss man sagen. Und man sieht das eher als hessische Statuspolitik und den Versuch, Hessen sich auch eine europäische Krone anzueignen. Und wie gesagt, diese beiden Parteien stehen gegeneinander. Und diese beiden Parteien müssen in dieser Situation nach dem Tod des Königs versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ich hatte jetzt Hedwig Sophia erwähnt, die Schwester Karls des XII., nach ihr wurde, das ist jetzt mehr so ein Ausflug, so ein Exkurs am Rande, nach ihr wurde ein Schlachtschiff benannt, das im Großen Krieg gekämpft hat, vor Holstein, gegen die dänische Flotte, das allerdings 1715 in der Kieler Förde sank und 2015 gab es eine wirklich großartige Ausstellung in Schloss Gottorf zu dem Wrack, das man geborgen hatte und das man dort wissenschaftlich ausgewertet hatte im Kontext des Großen Nordischen Krieges. Die Homepage ist noch online für die, die es interessiert. Und es gibt einen ganz, ganz tollen Ausstellungskatalog tatsächlich mit wissenschaftlichem Begleitband für alle, die es interessiert. Aber da sieht man auch sozusagen diese dynastische Verbindung nochmal zwischen Holstein, Gottorf und dem Haus, dem schwedischen Königshaus und auch welche Rolle Hedwig Sophia nicht nur in dieser Verbindung hatte, sondern auch für ihren Bruder hatte, dass er dann ein Schlachtschiff oder ein Regalschiff sozusagen, also nicht irgendein Schlachtschiff, nach ihr hat benennen lassen. Aber wir gehen zurück zur Erbfolge. Ich hatte jetzt gerade erläutert, warum Karl Friedrich erbberechtigt war. Die Frage ist, warum hatte Ulrika Eleonore sich ausgerechnet, dass sie Erbansprüche hatte. Das lag mit den Erbfolgeregelungen des schwedischen Königshauses zusammen. Und zwar war nach der 1650 beschlossenen Thronfolge- oder Erbfolgeregelung, die dann 1683 nochmal modifiziert worden ist unter Karl XI., war es möglich, dass eben nicht nur der nächste männliche Anverwandte erbberechtigt war, sondern im Fall, dass es keine männlichen Erben gab, konnten auch Frauen die Krone erben. Also im Grunde ist man sozusagen in dieser Linie geblieben, die wir schon früher gesehen haben, zum Beispiel mit Christina, die ja auch als einziges Kind ihres Vaters, obwohl sie eine Frau war und obwohl eigentlich das agnatische Erbrecht, also das männliche Erbrecht galt, auch den Thron übernehmen konnte. Das Problem war jetzt ja, wie gesagt, dass es ja eigentlich diesen Neffen gab, der eindeutig männlich war. Das versuchte man von Ulrika Eleonoras Seite damit wegzuerklären, dass man sagte, dass die Schwester versäumt hatte, als sie damals den Herzog von Holstein-Gottorf, den Vater Karl Friedrichs, geheiratet hatte, dass sie damals versäumt hatte, sich das Einverständnis der Reichsstände einzuholen. Und das wäre die Voraussetzung gewesen, um dann auch ihren Erbanspruch auf ihren Sohn Karl Friedrich zu übertragen. Denn da steht in diesen beiden Verordnungen 1650 und 1683, dass die Stände des Reiches diesen Hochzeiten zustimmen müssen. Jetzt ist die Frage, oder jetzt kann man sich kritisch dazu stellen, kann fragen, naja, 1681 wurde der Absolutismus, das sogenannte Ehrenwälde in Schweden eingeführt, dass die politische Mitbestimmung der Reichsstände im Grunde komplett ausgeschaltet hat. Und hier können wir tatsächlich reden von ausgeschaltet hat, was ja immer so ein bisschen in Frage gestellt wird, wenn es um Absolutismus geht. Jetzt kann man natürlich fragen, mussten die Reichsstände zustimmen, konnten die Reichsstände zustimmen in einem absolutistischen Verfassungssituation, wenn der König zugestimmt hatte und Karl der XII., beziehungsweise Karl XI. Und Karl XII., die hatten diesen Ehen zugestimmt. Damit kann man auch argumentieren, dass die Zustimmung der Reichsstände nicht noch einmal explizit notwendig war. Dennoch wird eben dieses Argument gegen die holsteinische Fraktion angebracht. Und wie gesagt, diese beiden Parteien, die streiten sich jetzt um die Thronfolge. Und die Partei Ulrika Eleonores nutzt die Gunst der Stunde, nutzt sozusagen den Augenblick für sich und kann sich letztlich durchsetzen. Dass ihr das gelingt, hat im Wesentlichen damit zu tun oder hat zwei Gründe. Zum einen befindet sich die gesamte holsteinische Partei im Moment des Todes des Königs in dessen Nähe. Zum Teil in unmittelbarer Nähe, der Neffe, zum Teil in regionaler, geografischer Nähe. Das ist Görz, der sich in Bohuslän, in Uddevalla, das hatten wir schon erwähnt, befindet. Die hessische Partei hingegen ist im Grunde geografisch verteilt. Ulrika Eleonore selbst befindet sich in Stockholm in der Nähe, also in unmittelbarer Nähe der Reichsstände, des Reichsrats, das heißt der eigentlichen politischen Entscheidungsträger in Abwesenheit des Königs oder zumindest Berater, ratgebenden Gremien. Und ihr Mann Friedrich als schwedischer General und Offizier befindet sich beim König in Norwegen. Und in dem Moment, in dem der König fällt, informiert zum einen Friedrich von Hessen seine Frau darüber, dass der König tot ist. Und es ist dadurch klar, dass sie jetzt handeln muss. Und zum anderen lässt er den ersten Minister des Königs, Görz, sofort verhaften. Unter dem Vorwurf des Hochverrats. Und damit gelingt es ihm aber, die holsteinische Partei ihrer Führungsperson zu berauben, ihrer politischen Führungsperson, ihres politischen Gestalters zu berauben. Sobald Ulrika Eleonore die Nachricht vom Tod des Königs und von der Verhaftung Görz, die sie im Grunde gleichzeitig erhält, entgegennimmt, handelt sie in Stockholm und lässt die übrigen Anhänger Görz und die übrigen Unterstützer Karl Friedrichs auch dort verhaften. Das heißt, bevor die holsteinische Partei wirklich aktiv werden kann, sind im Grunde die Führungspersonen schon neutralisiert und ausgeschaltet. Görz wird dann im Februar 1719 wegen Hochverrats auch hingerichtet. Das Zweite, was Ulrika Eleonore macht, nachdem sie diese Führungsspitze kaltgestellt hat, sie lässt sich drei Tage nachdem sie erfahren hat, dass ihr Bruder verstorben ist, lässt sie sich am 5. Dezember in Uddevalla, dem Ort, wo sich der Leichnam ihres Bruders befindet, wo sich auch ihr Mann befindet, wo sich die wichtigen Militärs befinden. Dort lässt sie sich zur Regentin erklären und lässt sich als solche ausrufen. Das heißt, sie zeigt direkt, dass sie gewillt ist, die Macht zu übernehmen, dass sie gewillt ist, sozusagen ihre königliche Pflicht, ihre dynastische Pflicht zu übernehmen und zeigt dadurch auch nach außen Handlungsstärke, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Der Reichsrat, der etwa zeitgleich mit ihr informiert wurde, widersetzt sich dieser Regierungsnahme im ersten Moment nicht. Er erkennt allerdings auch ihr Erbrecht nicht an und ruft sie nicht direkt zur Königin aus. Die Militärführung sieht das Ganze kritisch und spricht ihr das Erbrecht ab. Und auch der Adel zeigt sich sehr, sehr kritisch. Und da kommen wir dann sozusagen jetzt in diesen weiteren Verlauf dieses Erbfolgestreits und der innenpolitischen Folgen des Todes Karls des XII. Aber im Grunde haben wir jetzt die Situation nach dem Tod des Königs, dass es zwei Prätendenten gibt. Der eine ist geschwächt und hat keine politische Unterstützung, das ist Karl Friedrich. Die andere, Ulrika Eleonore, hat gezeigt, dass sie handeln kann, hat angefangen zu agieren mit ihrer Partei, hat aber nicht oder noch nicht die politische Unterstützung der Entscheidungsträger und vor allem wird auch ihr Erbrecht von diesen nicht anerkannt. Und so endet im Grunde das Jahr 1718, das letzte Jahr, in dem Karl der XII. Aktiv am Krieg teilgenommen hat. Und jetzt 1719, 1720 sehen wir dann die großen Umbrüche innenpolitisch, aber auch außenpolitisch, wenn es dann zum Großen Nordischen Krieg geht. Und wir sehen, dass sich dieser Krieg im Grunde ja ab jetzt nochmal ganz neu und nochmal ganz anders entwickelt.
Du hast ja eben gesagt, die Schweden versuchen eine Zeit lang geheim zu halten, dass Karl tot ist. Wann erfahren denn seine Kriegsgegner davon und wie wirkt sich das auf deren Strategie, auf deren Kriegsführung aus?
Das lässt sich nicht lang geheim halten, dass so ein König gestorben ist. Also so gerne man das möchte, aber es lässt sich nicht lang geheim halten, denn wie gesagt, er wird ja dann in Uddevalla balsamiert. Dadurch bekommen es Leute mit. Schweden steht unter Beobachtung im eigenen Land, aber natürlich auch an ausländischen Höfen, wo sich auch schwedische Gesandte aufhalten. Man nimmt sehr genau in Europa wahr, was dort im Norden passiert. Und Ende Dezember, spätestens Anfang Januar ist es in Europa bekannt, dauert natürlich an den unterschiedlichen Höfen etwas unterschiedlich lang, dass der König verstorben ist. Und das ist eine Situation, mit der wirklich niemand in Europa gerechnet hat und auf die auch niemand in Europa vorbereitet war. Es gab, und jetzt greife ich so ein bisschen vor auf das, was jetzt noch kommt, es gab ja auch 1717, 18 immer wieder auch nochmal Diskussionen um Friedensinitiativen, Friedensverhandlungen, zum Teil auch von schwedischer Seite. Die sind natürlich hinfällig in dem Moment, also weil niemand mehr da ist, mit dem man verhandeln kann. Es gab auch Überlegungen, ob der Kaiser nochmal vermitteln sollte. Es gab Überlegungen an Annäherungen zwischen Großbritannien und Schweden unter Karl dem XII. Schon. Und all diese Überlegungen sind hinfällig. Und das ist sozusagen nur das direkte Verhalten Schweden gegenüber. Das andere ist natürlich, dass selbst wenn man sozusagen nicht direkt in Verbindung mit Schweden stand, Schweden ja durchaus ein Faktor war, um die eigene Außenpolitik zu gestalten für andere europäische Mächte. Das sind natürlich zum einen die Mächte, mit denen Schweden seit 1700 im Krieg war. Es sind aber auch die Mächte, mit denen Schweden nicht im Krieg war, die aber ein Interesse an unterschiedlichen Regionen in Europa hatten. Das zum einen ist Großbritannien zu nennen, das ja seit dem 17. Jahrhundert, seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach wie vor ein großes Interesse am Ostseehandel hatte und sich dort engagiert hatte. In dem Kontext könnte man auch die Niederlande nennen. Es ist Frankreich, das nach Abschluss des Spanischen Erbfolgekriegs weiterhin darauf bedacht ist, Bündnisallianzen in Europa zu bilden und politische Entwicklungen in Europa günstig zu beeinflussen, die eine habsburgische Übermacht, wie man es aufgefasst hat, einhegen sollten. Also auch da könnte Schweden als Gegenpol eine Rolle spielen. Es ist der Kaiser, für den ist Schweden interessant, weil sich in Europa nicht nur beim Kaiser, auch zum Beispiel bei Großbritannien die Sorge vor einem größer werdenden und stärker werdenden Russland breit macht und der russische Zar in diesen Kriegsjahren auch deutlich gezeigt hat, dass er ein Interesse hat, sich stärker auf dem europäischen Kontinent zu engagieren. zum Beispiel durch eine Mitgliedschaft im Heiligen Römischen Reich. Und all das waren Entwicklungen, die man eigentlich zurückdrängen wollte. So auch dort hätte Schweden eine interessante Rolle spielen können als Gegenpol gegen Russland. Also das waren so, ich sag mal, außenpolitische Interesse Dritter, die jetzt natürlich hinterfragt werden mussten in der Situation, in der Schweden ohne König dastand und in der man auch überhaupt erstmal überhaupt nicht wusste, wer würde jetzt regieren und wie würde die schwedische Außenpolitik sich verändern nach dem Tod des Königs. Also es war ja unklar, ob Schweden jetzt weitermachen würde mit diesem Krieg, ob Schweden weiterhin versuchen würde, diesen Krieg weiter voranzutreiben, um einen aus seiner Sicht möglichst günstigen Frieden zu erlangen, oder ob Schweden vielleicht in eine Defensivpolitik umschwingen würde und zu großen Konzessionen bereit war. Es war auch nicht klar, wem sich Schweden jetzt annähern würde, um seine eigenen Interessen, wie auch immer die aussahen, wie gesagt, man wusste es in dem Moment nicht, um diese umzusetzen, ob Schweden sich vielleicht doch eher an Russland annähern würde oder eher an eine der Westmächte, Frankreich oder Großbritannien oder gar den Kaiser. Also all das war im Grunde unklar in dieser Situation. Und diese Unklarheiten, die mag man in der Politik nicht, weil es schwierig ist, darauf zu reagieren, es schwierig ist, zu handeln. Und das waren so, ich würde mal sagen, so 3-4 Monate an der Wende von der Jahre 1718 bis so Februar, März 1719, in der sich die Lage erstmal klären musste, man erstmal auch abtasten musste, wohin kann das denn jetzt in Schweden gehen? Schweden war ja auch, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, Schweden war ja mit seinen deutschen Provinzen eigentlich auch Mitglied des Heiligen Römischen Reiches, also Bremen, Verden und Vorpommern. Diese Gebiete waren ja seit 1712 bzw. 1715 von den feindlichen Mächten von Dänemark und Braunschweig, Lüneburg, Hannover besetzt. Das heißt, man hatte keinen direkten Zugriff mehr darauf. Sie waren aber immer noch schwedisch. Sie waren immer noch schwedische Reichslehen. Und diese Reichslehen sind auch nicht nur mit dem Tod Karls XII. Erloschen, sondern man hätte sie dann eben seinem Nachfolger, seiner Nachfolgerin gegen sozusagen erneut verliehen und hätte damit das Lehensverhältnis erneuert. Aber auch das war davon abhängig, wer jetzt regieren würde. Das einzige Gebiet, das aus der schwedischen Herrschaft rausfiel in dem Moment, das war die Pfalzgrafschaft Zweibrücken, weil dort eine andere Pfälzer Nebenlinie, die Kleeburger Linie, übernommen hat. Und das heißt, das war im Reich eigentlich die große Veränderung, dass dieses Gebiet dann rausgefallen ist. Und die Konsequenzen, die lassen sich auch direkt in dieser Zeit sehen, denn ab 1715 sehen wir, dass sich ab ungefähr 1715, 1716 verstärkt, sehen wir, dass schwedische Seeleute und Soldaten, die aus welchen Gründen auch immer, man nennt das, rationiert waren, das heißt, die den Kontakt zu ihren Einheiten verloren hatten, entweder weil sie aus Kriegsgefangenschaft geflohen waren oder weil sie ihre Einheiten auf dem Marsch verloren hatten, oder weil sie sich unerlaubt von ihren Einheiten entfernt hatten. Es gibt so verschiedene Varianten. Das heißt, dass die alle mehr oder weniger alleine unterwegs waren, manchmal in kleinen Gruppen oder alleine unterwegs waren, dass diese rationierten Soldaten sich verstärkt nach Hessen-Kassel begeben haben. Sie haben sich verstärkt nach Hessen-Kassel begeben, das hatte ich erwähnt, weil seit 1715 dynastische Verbindungen zwischen der Krone Schweden und dem Haus Hessen-Kassel bestanden. Und die Hoffnung dieser Armeeangehörigen war, dass sie von dort aus in eins der schwedischen Territorien gelangen konnten oder ins schwedische Mutterland. Jetzt hatte ich gerade erwähnt, die norddeutschen schwedischen Territorien, die waren vom Feind besetzt, die schieden also aus. Das schwedische Mutterland war aufgrund dessen im Grunde auch zu weit weg, weil es keine direkte Verbindung mehr gab. Und als einziges Gebiet blieb da demnach die Pfalzgrafschaft Zweibrücken. Und der Landgraf von Hessen-Kassel hat dann in seiner dynastischen Verpflichtung, aber auch um diese fremden, kriegserprobten Menschen loszuwerden, diese Leute mit Pässe ausgestattet, hat ihnen Weggeld gegeben, sodass sie sich nach Pfalz-Zweibrücken begeben konnten. Wir wissen davon, weil die schwedischen Residenten in Kassel sehr intensiv darüber berichten, ab 1716, von den Maßnahmen des Landgrafen, von der Anzahl der Soldaten, wie die Situation sich verändert und versuchen, mit der schwedischen Regierung zusammen Maßnahmen zu entwickeln, wie man diesen Soldaten helfen konnte. Und jetzt, wie gesagt, 1718, der König stirbt. Pfalz-Zweibrücken fällt aus der schwedischen Herrschaft raus. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesen Soldaten? Man möchte von schwedischer Seite ungern darauf verzichten, denn es sind sehr viele Seeleute dabei. Das sind hochspezialisierte Personen zu dieser Zeit. Die braucht man für die Flotte. Und jetzt müssen die Diplomaten in Kassel wieder versuchen, diese Leute irgendwie zurück auf schwedisches Territorium zu bringen. Im Reich gibt es keins mehr, das nicht in Feindeshand ist. Dann gibt es die Überlegungen, man könnte vielleicht in die Niederlande gehen. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt auch nicht realistisch, weil man ja überhaupt nicht weiß, wie sich die Situation entwickelt. Und in dieser Phase springt der Landgraf, der Vater Friedrichs von Hessen-Kassel, des Manns, der Schwester Karls des XII., beziehungsweise in dem Fall der eventuell Königin, springt ein und übernimmt und nimmt diese Soldaten zurück nach Hessen-Kassel. Es gibt eine Absprache mit dem neuen Pfalzgrafen, dass er diese Truppen zurücknehmen kann. Und es kommen dann im Herbst 1700, im Winter 1718, beziehungsweise im Januar, Februar 1719, kommen wieder über 100 Soldaten und Seeleute in der Pfalz, in Hessen-Kassel an, in der Landgrafschaft an, die dort dann auch vom Pfalzgrafen also gut ein Jahr lang bis in den Herbst 1719 hinein unterhalten und verpflegt werden. Und da sieht man dann am Beispiel dieser Soldaten, am Beispiel dieser Gruppe, welche unmittelbaren Folgen dieser Tod des Königs dann für den einfachen Soldaten hat. Also nicht mal auf diplomatischer Ebene, sondern tatsächlich für den einzelnen Soldaten, für die Person, die eigentlich nichts mehr möchte, als nach Hause zu kommen und die plötzlich irgendwo in der Fremde steht, die territorielle Zuordnung verliert und im Grunde nicht weiß, wo sie sich hinwenden soll. Und das zeigt eben auch, wie wenig man auf solche Situationen vorbereitet war.
Wir hatten in der letzten Folge auch schon begonnen, darüber zu sprechen, dass die antischwedische Allianz ihre Risse hat und eine wichtige Rolle dabei spielt Russland. Wie wirkt sich das jetzt auf die Strategie weiter aus und auch, wie beginnt man nun über Friedensverhandlungen mit den vielen verschiedenen Kriegsgegnern nachzudenken?
Das ist eine wichtige Frage. Wir haben gesehen, die hat Risse und was man sagen kann, sie zerbricht im Grunde. 1718, 1719 zerbricht diese Allianz allmählich. Das hat auch damit zu tun, dass es externe Kräfte gibt, die sich stärker in diesen Konflikt einmischen. Das ist eine Erklärung. Eine andere Erklärung, das sind die innenpolitischen Entwicklungen in Schweden und die sollten wir sozusagen mal kurz aufgreifen. Denn ich sagte, man hat so eine Übergangsphase von Ende November 1718 bis Februar, März 1719. Und das ist diese Übergangsphase, in der die Thronfolge ungeregelt ist. Ende Januar 1719, am 23. Januar 1719, wird die Schwester Karls des XII., Ulrika Eleonore, zur schwedischen Königin gewählt. Und im Februar 1721 nimmt sie eine neue Verfassung an. Die Voraussetzung ist, dass sie dann im März gekrönt werden kann und dass ihr dann im April gehuldigt wird. Wir sollten das sozusagen nochmal kurz mit aufgreifen, denn das ist auch mit maßgeblich dafür, wie dann der weitere Prozess, und du hast es angesprochen, auch diese Friedensverhandlungen, dieser Friedensprozess beginnen kann, dass wir eben diese innenpolitischen Veränderungen haben. Ich hatte schon angesprochen, dass es diesen Kampf gab, dass Ulrika handlungsstärker ist, aber dass sie nicht anerkannt wird als, oder noch nicht anerkannt wird als Königin, sondern sie wird erstmal nur als Regentin akzeptiert. Sie versucht dann Nägel mit Köpfen zu machen und schreibt Mitte Dezember 1718 bereits einen Reichstag aus und ruft die Reichsstände zusammen. Auch, wie sie schreibt, um sozusagen die Herrschaftsform wieder in ihren alten Stand zu bringen. Die Stände erkennen aber dieses Ausschreiben nicht an. Sie sagen, es hat keine Wirkung, weil sie ja nicht erbberechtigt ist, kann sie nicht agieren, sie ist nicht Herrscherin. Dennoch treffen sich die Stände dann ab Januar 1719 in Stockholm. Und ich finde, hier ist es ganz interessant zu sehen, wie frühneuzeitliche Politik funktioniert und wie frühneuzeitliches Verfassungsdenken funktioniert. Denn einerseits erkennen sie Ulrike Eleonore nicht an. Sie verweigern ihr den Gehorsam. Sie folgen nicht ihrer Einladung zum Reichstag, treffen sich dann aber trotzdem in Stockholm zu einem Reichstag. Dass sie das dennoch machen können, argumentieren sie damit, dass das ja der Reichstag ist, der 1714 nicht formell abgeschlossen wurde. Und sie setzen den jetzt einfach fort nach 4 Jahren Pause. Also man macht jetzt einfach da weiter, wo man vor 4 Jahren oder fast 5 Jahren aufgehört hat. Und damit ist das verfassungsrechtlich überhaupt kein Problem. Und gleichzeitig ist das sehr pragmatisch. um der Situation irgendwie Herr zu werden, um die Situation zu lösen. Und was dann passiert, wie gesagt, sie wählen sie zur Königin, das hatte ich erwähnt, im Januar 1719. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie sich bereit erklärt, die neue Verfassung zu akzeptieren. Und diese neue Verfassung, die sogenannte 1719er Regierungsform, die schreibt fest, dass die herrschende Person, ob jetzt König oder Königin, dass die herrschende Person nicht mehr absolutistisch regiert, sondern dass die Stände wieder nach ihrem alten Recht in die politische Entscheidungsfindung einbezogen werden, und zwar nicht nur beratend, sondern dass die Entscheidungsfindung und letztlich auch die Gesetzgebung wieder bei den Ständen liegt. Das hatte sie vorher schon mündlich zugesichert, deswegen hat man sie gewählt. Und warum man sie gewählt hat, das muss man auch nochmal erklären. Auch das ist wieder so eine verfassungsgeschichtliche Finesse. Man hat sie nicht gewählt, weil man ihr Erbrecht anerkannt hat, sondern man hat sich auf die Erbfolgeregelung oder auf die Erbfolgeregelung von 1604 berufen. Das ist die Regelung, mit der der Vater Gustavs II. Adolf Karl der IX. Gewählt worden ist. Also, du siehst, wir gehen jetzt sehr, sehr weit zurück, der ja auch einen sehr umstrittenen Erbanspruch hatte, weil er seinen Neffen vom Thron verdrängt hat. Und in dem Fall argumentiert man damit, dass man nach dieser Erbfolge, wenn es keinen natürlichen Nachfolger, also keinen direkten leiblichen Nachfolger gibt, in dem Fall dürfen die Stände des Reichs über die Erbfolge und den Thron entscheiden. Und aus diesem Recht heraus haben sie dann entschieden, 1719, dass sie Ulrika Eleonore wählen. Damit sind wir im Grunde eigentlich wieder zurück in einer Form des Wahlkönigtums, das es in Schweden seit Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr gibt. Aber diese Verfassungsmöglichkeit gibt es in der Situation, dass man keine natürlichen Erben hat. Und Ulrika Eleonore ist also nicht aufgrund ihrer Abstammung, sondern aufgrund der Entscheidung der Stände Königin geworden. Und deswegen muss sie ihnen auch diese großen Zugeständnisse machen. Deswegen muss sie zustimmen, den Absolutismus abzuschaffen, das Ehrenwälder abzuschaffen und die Macht der Stände zu stärken. Jetzt kann man sich fragen, Ende November ist der König gestorben, im Februar gibt es die neue Verfassung. Wann ist die entstanden? Wann ist diese Idee entstanden? Ist das jetzt wirklich innerhalb von knapp 2,5 Monaten entstanden? Was man weiß aus der Forschung ist, also geschrieben wurde diese neue Regierungsform tatsächlich innerhalb dieser knapp 2,5 Monate zwischen Dezember 1718 und Februar 1719. Die Idee dazu stammt allerdings oder lässt sich schon im Jahr 1715 erahnen. Dort kann man erste Diskussionen darüber sehen, die zeigen, die den großen Unmut gerade des Adels und des Bürgerstandes, das hatte ich erwähnt, gegenüber dem Ehrenwälde, also der absolutistischen Herrschaft, verdeutlichen. Der Klerus war königstreu, der war loyal, auch bis zum Ende 1718 oder 1719. Auch der Bauernstand, der ja in Schweden auch auf dem Reichstag vertreten hat, auch der war im Grunde trotz aller Belastungen, die er erfahren hat im Krieg durch Ausschreibungen, durch die logistischen Anforderungen an die Versorgung der Bauern, durch die verschlechterten Lebensbedingungen, auch der Bauernstand war loyal dem König gegenüber, soweit man das nachvollziehen kann, hatte aber im Grunde kaum Einfluss in den Reichstagsentscheidungen, sondern war dort im Grunde fast egalisiert. Das heißt, die wirkliche Entscheidung wurde von Adel und Bürgern gegen den Klerus getroffen. Und diese beiden Gruppen, Adel und Bürger, das waren die Gruppen mit den großen Ressourcen, mit den Landressourcen, aber auch mit den finanziellen, mit den monetären Ressourcen. Das waren die, die im Handel engagiert waren, und die hatten die Nase voll, um es mal salopp zu sagen. Und seit 1715 gab es bereits Diskussionen, die sich im Wesentlichen aus den rechtsphilosophischen Diskussionen der Zeit, also mit Pufendorf, mit Grotius und so weiter, speisten und die immer wieder auch anknüpften an die Idee der Regierungsform von 1634. 1634, das muss man jetzt noch kurz sagen, das ist im Grunde die Verfassung oder Regierungsform, wie es genannt wird in der schwedischen Geschichte, die nach dem Tod 16 Gustav Adolfs aufgesetzt wurde und die zur Grundlage der Vormundschaftsregierung für Christina, also Gustav Adolfs Tochter, die minderjährig war, gemacht wurde und die eine ganz, ganz starke Beteiligung der Stände und im Grunde eine Ständeherrschaft oder eine Adelsherrschaft, also eine Beteiligung der Reichsstände und der Reichsbeamten vorgesehen hat, die ja dann 1681 durch Karl den 11. mit der Einführung des Absolutismus abgeschafft worden ist. Auf diese Ordnung, auf diese Regierungsform referierte man immer wieder, wenn man davon sprach, man wollte die alte Regierungsform, man wollte die alte Herrschaft, die alte Souveränität wieder herstellen, wieder einführen und man wollte dieses, ich sage jetzt mal diesen neumodischen Kram in Anführungszeichen, Absolutismus, der die Privilegien und die Rechte des Adels einschränkte, abschaffen. Und wie gesagt, also formuliert wurde diese Regierungsform in den Monaten nach dem Krieg. Die Ideen dazu, die Diskussionen dazu, die gab es allerdings schon früher. Die hatten sich nochmal intensiviert vor dem ersten Norwegenfeldzug Karls des 12. und dann 1718, wie gesagt. Dann hat man sie dann zu Papier gebracht und hat sie im Grunde Ulrika Eleonora abgenötigt, dem zuzustimmen, was sie auch gemacht hat. Und damit hat sie ihre Herrschaft gesichert. Damit hat sie sich durchgesetzt, auch in diesem Thronfolgestreit. Und damit sind wir dann im Frühjahr 1719 in einer Situation, oder wir sehen Schweden in einer Situation, in der Schweden wieder handlungsfähig ist und in der Schweden innenpolitisch handlungsfähig wird, aber in der Schweden auch wieder außenpolitisch handlungsfähig ist und es wieder Ansprechpartner gibt und man wieder mit Schweden planen kann, wie auch immer man jetzt Schweden einplant, aber man kann damit planen, dass Schweden wieder agieren kann. Also das ist sozusagen diese Neuausrichtung dann, du hast es jetzt schon angesprochen, inhaltlich der schwedischen Politik, aber auch überhaupt, ja, dass Schweden wieder aktiv eine Politik ja verfolgen kann nach der Investitur dann Ulrika Eleonores. Und was die Investitur und diese Verfassungsänderung in Schweden begleitet, ist, dass sich nach der Hinrichtung Görz und nach der Machtübernahme Ulrika Eleonores und auch ihrer Investitur, dass sich dann im Adel eine russisch-kritische Gruppe durchsetzen kann. Also der Adel, und das hängt auch damit zusammen, unter anderem, dass viele Familien aus dem schwedischen Hochadel hatten Besitzungen in Finnland und auch im Baltikum und sie haben diese Besitzungen mit der Besetzung des Baltikums und Finnlands durch die russische Armee ab 1710 verloren. Und dadurch hatte man natürlich gegen Russland gerichtete finanzielle Interessen vor allem. Kulturell war man da gar nicht so kritisch eingestellt und auch politisch war man da vielleicht gar nicht so kritisch. Also grundsätzlich hatte man keinen Hass gegen Russland, aber es waren diese finanziellen, familiären Interessen, die gegen das Agieren Russlands und gegen eine Annäherung Russlands letztlich sprachen. Und das ist so der zweite Punkt, der dann in dieser innenpolitischen Diskussion wichtig wird und der sich dann auch auf das außenpolitische Handeln Schwedens dann auswirkt. Und was wir dann auch sehen, das ist, in dem Moment, in dem Schweden wieder handlungsfähig wird, das hatte ich gesagt, beginnt dann allmählich auch eine Entwicklung, in der sich nach Abschluss des Spanischen Erbfolgekrieges, das müssen wir jetzt auch nochmal wiederholen, der ja 1714 beendet wurde, dass sich dann äußere Mächte, die bislang nicht aktiv im Krieg, im Konflikt, im Ostseeraum involviert waren, dass die sich stärker interessieren für das, was dort passiert. Und auch diese Mächte, also Großbritannien und Frankreich, entwickeln eine russlandkritische Haltung und versuchen nun, den Konflikt im Ostseeraum so zu beeinflussen, dass ihre Interessen und dass ihre Politik begünstigt wird. Und das geht natürlich am besten, wenn man Russland isoliert. Und das ist die internationale Marschroute für den Ostseeraum in den nächsten Jahren. Und das ist ein Stück weit auch die schwedische Marschroute, wobei man sagen muss, dass Schweden da gar nicht so aktiv steuern kann, in welche Richtung sich die Allianz entwickelt, sondern dass hier jetzt auch in dieser Schlussphase, und das hattest du gerade erwähnt schon, dass hier dann auch in der Schlussphase einfach die Risse in der Allianz deutlich werden. Denn diese Allianz, die ist zwar 1700 entstanden, ist seitdem auch mehrfach erneuert worden, die ist aber immer wieder unterbrochen gewesen. 1701 ist Dänemark ausgestiegen, 1706 ist Sachsen, Polen, Litauen vorübergehend ausgestiegen, 1709 ist die Allianz erneuert worden, dann zwischen 1714 und 15 sind Brandenburg, Preußen bzw. Braunschweig, Lüneburg, Hannover dazugekommen. Aber es hat im Grunde seit spätestens 1709 auch immer wieder zwischen den Allianzpartnern starke Reibungen gegeben. Es musste immer wieder erneuert werden, dass man weiter miteinander agiert. Und jetzt zum Ende des Krieges, man muss ja auch sagen, es sind jetzt 18 Jahre Krieg, die hinter diesen Allianzpartnern liegen. Die meisten sind erschöpft, wirtschaftlich erschöpft, politisch erschöpft, auch um diesen Krieg zu rechtfertigen. Und jetzt werden einfach diese diese Konflikte innerhalb der Allianz immer größer und können dann nicht mehr überbrückt werden, was wiederum die Friedensverhandlungen oder den Friedensprozess positiv beeinflusst.
Damals konnte bei einer solchen Friedensverhandlung ja nicht der Unterhändler und der Herrscher permanenten Kontakt miteinander stehen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, Briefe brauchen Tage bis Wochen, um von A nach B zu kommen. Wie laufen denn jetzt solche Friedensverhandlungen konkret ab? Wer spricht da wo mit wem?
Es gibt nicht die Friedensverhandlungen an sich, auch gerade auch nicht in der frühen Neuzeit, sondern es gibt sehr unterschiedliche Formen von Friedensverhandlungen, wenn man das jetzt auf so einem allgemeinen, generellen Level mal zu beschreiben versucht. Was so im 16. Jahrhundert aufgekommen ist und was sich ja dann vor allem im 17. Jahrhundert stark etabliert und gerade für Zentraleuropa, das sind Friedenskongresse. So am bekanntesten ist der Westfälische Friedenskongress. Es gab aber schon vorher Friedenskongresse und es gibt dann auch danach Friedenskongresse. Also wenn wir an den Frieden von Nijmegen denken, der mit einem Friedenskongress verbunden ist, oder der Frieden von Rijswijk, aber auch der Spanische Erbfolgekrieg wird ja mit mehreren Friedenskongressen Utrecht, Baden und Rastatt abgeschlossen. Also das ist eine sehr, sehr etablierte Form der Friedensfindung, also des Versuchs, Frieden zustande zu bringen. Wenn wir auf den Großen Nordischen Krieg schauen, dann sehen wir, dass es im Verlauf des Krieges sehr, sehr viele Friedensinitiativen gab, die sehr unterschiedlich aussahen. Also ich hatte jetzt gerade schon genannt, dass diese Allianz zwischendurch unterbrochen wurde nach bilateralen Friedensverträgen, die aus einer schwedischen Stärkeposition formuliert werden konnten. 1701 Traventhal, 1706 Alt-Rahnstedt. Dieser Frieden hatte dazu geführt, dass sich August von Sachsen, Polen und Litauen aus dem Krieg zurückziehen musste. Diese Friedensverträge sind dann aber jeweils einseitig aufgekündigt worden nach der schwedischen Niederlage von Poltava. Wir sehen auch, dass sich im Verlauf des Großen Nordischen Krieges so ab 1700 bilaterale Friedenssondierungen verdichten, und die sehen wir sowohl zwischen Dänemark und Schweden, wir sehen sie aber auch zwischen Russland und Schweden. Und diese Friedenssondierungen, und das ist oft eine Vorstufe von tatsächlichen Verhandlungen, das ist dann so, dass Herrscher dann untereinander Kontakt suchen vermittels eines Gesandten. Das kann entweder ein Gesandter sein, der bereits Hof, mit dem man Verhandlungen aufnehmen möchte, installiert ist als permanenter Gesandter. Das ist ja dann die Zeit schon, in der wir an vielen Höfen, nicht an allen Höfen, aber an vielen Höfen, gerade bei den größeren Mächten, permanente Diplomaten an fremden Höfen sehen. Das heißt, man nimmt darüber Tuchfühlung auf, vielleicht auch gar nicht direkt mit dem Herrscher, sondern mit Mitgliedern des Reichsrates oder eines der Entscheidungsgremien oder vielleicht auch sogar über einen dritten Gesandten mit einer befreundeten Macht. Es kann aber auch sein, dass man direkt Diplomaten, Gesandte, die nur diesen Auftrag haben, zum jeweiligen fremden Herrscher schickt. Und in dem Fall war das eher der Fall, da ja Karl der XII. Im Feld war, im Osmanischen Reich war, dass man dann Gesandt zu ihm geschickt hat, beziehungsweise zum Reichsrat, um dort zu erkundigen, wie die Friedensstimmung, wie die Lage war. Aber Karl der XII. Ist zu diesem Zeitpunkt 1712 nicht auf bilaterale Anfragen eingegangen. Er hatte kein Interesse, er hatte ein anderes Ziel. Das heißt, diese Initiativen sind auch verpufft. Und wir sehen auch 1712, dass sogar der Kaiser, also Karl der VI., zu Friedensgesprächen einlädt nach Braunschweig. Und auch diese Verhandlungen scheitern letztlich. Also es wurde zwar in Braunschweig verhandelt, er hat im Herbst eingeladen, ab Spätherbst hat man verhandelt, im Dezember hatte man im Grunde in Braunschweig schon den ersten Entwurf, wie eine Friedensordnung aussehen konnte. Das Ganze, oder man hat diese Verhandlungen aber nicht zum Abschluss bringen können, weil man zum einen die Zustimmung der Herrscher für diese Verhandlungsergebnisse braucht. Und da sind wir noch am nächsten an dem dran, was ein Friedenskongress sein könnte. Oder man nennt es auch den Braunschweiger Friedenskongress. Diese Verhandlungen wurden 1713 vertagt. Und auch, man hat zwar versucht, sie nochmal aufzunehmen, 1714, aber auch diese Neuauflage scheiterte. Und die Gründe, warum diese Verhandlungen scheiterten, sind vielfältig. Zum einen hat Karl der XII. Das falsche Mittel, sozusagen die falsche Form gewählt, um den Konflikt zu beenden zu wollen. Denn er hat allein innerhalb des Reichsverfassungsrahmens regiert und im Grunde Instrumente benutzt, die die Reichsverfassung zur Verfügung gestellt hat und wollte den Konflikt im Norden des Heiligen Römischen Reiches als einen internen Konflikt behandeln und als einen internen Konflikt klären nach Reichsexekutionsordnung, was aber nicht funktionieren kann, wenn externe Akteure in diesem Konflikt involviert sind und die nicht an den Verhandlungen beteiligt werden. Das war so der erste Punkt, warum es gescheitert ist. Der zweite Punkt ist, dass sich die politische und die militärische Lage dann 1713 grundlegend verändert hat. Zum einen, das hatten wir besprochen, waren die Schweden ab 1713 noch einmal relativ erfolgreich in Norddeutschland, zumindest eine kurze Phase, was die Verhandlungspartner in Braunschweig und die Gegner Schwedens unter Druck gesetzt hat, sodass das Projekt, das man vorgesehen hatte, nicht realisiert werden konnte. Zum anderen wurde ja dann 1713-14 der spanische Erbfolgekrieg abgeschlossen und das hat dann auch nochmal die außenpolitischen Verhältnisse auch für das Agieren des Kaisers und des Reichs verändert. Also da sehen wir, da gab es eigentlich Wünsche zu verhandeln, aber unter nicht angemessenen Maßgaben, beziehungsweise sie wurden dann von den Ereignissen überholt. Und das ist immer eine Gefahr bei Friedensverhandlungen heute wie damals, dass die politischen Ereignisse um die Verhandlungen herum, aber auch die militärischen Ereignisse Voraussetzungen für Friedensverhandlungen grundlegend verändern und es nicht mehr gelingt, die Verhandlungen an die tatsächlichen Begebenheiten anzupassen. Also Friedensverhandlungen sind immer auch mit dem Risiko des Scheiterns behaftet. Das ist keine Erfolgsgeschichte und das sehen wir ganz, ganz deutlich, wenn wir auf den Großen Nordischen Krieg blicken. Und jetzt 1719, wo wir ja sind, kommen wir in eine Phase, intensiven Friedensstrebens. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also das deutet sich, das hatte ich gerade gesagt, das beginnt zu 1718, 1719 beginnt sich das nochmal zu intensivieren. Und dann ab 1719 sehen wir so eine ganz, ganz intensive, also wirklich sehr konsequente Friedensarbeit im Grunde auch im Großen Nordischen Krieg. 1717, 1718 sehen wir bereits, dass Karl XII. Selbst schon die Fühler ausstreckt, was Friedensangelegenheiten anbelangt. Zum einen nach Russland. Sein erster Minister Görz hält sich 1717 in Holland auf und trifft dort informell Peter den Großen. Und das ist auch nochmal so ein Beispiel, weil du danach gefragt hattest, wie kommen solche Friedensverhandlungen zustande? Wie kann das geschehen? Also Görz, der erste Minister des schwedischen Königs, trifft informell Peter den Ersten. Formell, offiziell geht das nicht, weil sie verfeindet sind, weil das Vertrauen von Peters Alliierten in die russische Führung zerstören würde höchstwahrscheinlich. Aber informell trifft man sich und kommt überein, dass man Friedensverhandlungen einleiten möchte. Das Ganze beginnt dann 1718 und es ist die russische Seite, die für diese Friedensverhandlungen die Ålandinseln vorschlägt. Also die Inselgruppe, die heute zu Finnland gehört als teilautonome Region, die aber zwischen Schweden und Finnland in der Ostsee liegt. Warum schlägt man die Ålandinseln vor? Zu diesem Zeitpunkt waren die Ålandinseln unbesetzt. Sie gehörten weder zu Finnland noch zu Russland und sie lagen entlang der alten Postlinie nach Finnland, die dann auch weiter nach St. Petersburg führte. Das heißt, man hatte eine gute Infrastruktur. Und dort beginnt man Verhandlungen. Für die schwedische Seite nimmt Görz teil, die russische Seite ist mit Vertretern vor Ort und auch Preußen schickt einen Vertreter. Diese Verhandlungen kommen allerdings nicht richtig voran und das liegt auch daran, dass Karl XII. Zu hohe Forderungen im Grunde stellt. Also das Ziel der russischen Seite oder warum sich Peter der Erste auf diese Verhandlungen eingelassen hat, das ist die Hoffnung, Schweden dadurch in ein anti-englisches Bündnis zu bekommen, um seine eigene Position im Ostseeraum und auch gerade auf dem europäischen Kontinent zu stärken. Für Schweden sind die Verhandlungen eine Möglichkeit, den Krieg mit Russland zu beenden und vor allem ist es das Ziel, sich den Rücken sozusagen eines gegen die Allianz zu sprengen natürlich, aber auch, und das ist die Forderung Karls XII. Bis zum Ende, das Baltikum zurückzubekommen und die Gebiete im Baltikum zurückzubekommen. Das lehnt die russische Seite ab. Die russische Seite ist lange bereit, also ist auch weit ins Jahr 1718 bereit, Schweden Kompensation zu geben auf Kosten Dänemarks, weil sich das Verhältnis zwischen Dänemark und Russland ab 1717 massiv verschlechtert hat. Darauf geht aber Schweden oder Karl XII. Nicht richtig ein. Die Verhandlungen werden dann zunächst unterbrochen durch den Tod Karls XII. Man versucht sie dann weiterzuführen. Auch die Verhaftung und die Hinrichtung Görz sind noch nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Verhandlungen. Also man versucht von russischer Seite dann sozusagen weiter an diesen Verhandlungen, an diesem Frieden festzuhalten, um Schweden dann auch auf die russische Seite zu ziehen. Das gelingt nicht und letztlich ist es dann so, dass im Sommer 1719 die Verhandlungen von russischer Seite abgebrochen werden. Man versucht von russischer Seite, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, man versucht Schweden zu zwingen oder in einen Frieden zu zwingen, um diese Verhandlungen nicht scheitern zu lassen, indem man die russische Flotte vor Finnland versammelt im Sommer 1719 und dann an die schwedische Ostküste schickt. Und was dort dann passiert, das ist in der schwedischen oder wird in der schwedischen Geschichte als russische Herzüge, Ryssherrningar bezeichnet. Denn ab Sommer 1719 verwüsten und brandschatzt im Grunde die zwei russische Flotten. Die russische Flotte teilt sich dann vor Stockholm. Eine wendet sich nach Norden, eine nach Süden. Und man brandschatzt die schwedische Ostküste zwischen Stockholm und zwar bis Gävle im Norden. Gävle, das liegt so ungefähr 250 Kilometer ungefähr nördlich von Stockholm und bis Nyköping und dann auch Norrköping im Süden. Das sind so auch etwa 150 Kilometer südlich von Stockholm. Also man überfällt die Küste immer wieder, legt Städte in Brand, belastet die Bevölkerung und das Ganze unter der Maßgabe, die russische Übermacht zu zeigen und Schweden dadurch, und das ist kann man insofern auch als Verhandlungsstrategie bezeichnen, um Schweden dadurch friedensgesinnter zu stimmen, was allerdings nicht gelingt, denn diese Oland-Verhandlungen scheitern letztlich. Allerdings sind diese Verheerungen durch die russische Flotte, die sind bis heute stark auch im schwedischen Gedächtnis. Man sieht überall auch Gedenktafeln an die sogenannten Ryssherrningar. Und was man auch sieht, ist, das ist ja auch sozusagen dieser Versuch, die schwedische Führung sozusagen zu friedensfreundlicher oder friedensbereiter zu stimmen, die baut natürlich auf der Strategie, sie unter Druck zu setzen, sie innenpolitisch unter Druck zu setzen. Denn das, was man da macht, diese Brandschatzungen, diese Verheerungen, Verwüstungen, die haben überhaupt keine militärische Bedeutung. Also man gewinnt dadurch keinen militärischen Vorteil. Was es aber bringt, ist im Grunde, dass man die Moral der Bevölkerung unter Druck setzt und versucht zu brechen. Also die Widerstandskraft und der Bevölkerung, denn es betrifft ja vor allem die Städte längs der Küste, Handelsstädte, Schiffbaustädte und es betrifft die ländliche Bevölkerung im Umkreis dieser Städte. Und man will deren Moral brechen, man möchte innenpolitisch Druck aufbauen auf die schwedische Regierung, sodass die zum Handeln gezwungen ist. Und was man auch sieht, da gibt es aus den letzten Jahren neuere Studien, dass die Lokalbevölkerung dann zum Teil direkt mit den russischen Angreifern verhandelt und versucht, Friedensabkommen, lokale Friedensabkommen zu schließen, um damit die eigene Haut zu retten, den eigenen Wohnort zu schützen, was natürlich ein verfassungsrechtlich ein Bruch gegen die Loyalitätspflicht gegen den Herrscher ist und wo sich dann auch zeigt, wie sehr diese Regierung innenpolitisch unter Druck gerät, weil sie nicht in der Lage ist, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Was man noch sagen kann jetzt zu diesen Oland-Verhandlungen, die ich jetzt kurz umrissen hatte, das ist vielleicht nach Braunschweig das Nächste, was an einen Friedenskongress herankommt, dadurch, dass drei Parteien beteiligt sind. Man versucht auch sozusagen formell und zeremoniell sich an dieses Muster von Friedensverhandlungen anzunähern. Das heißt, es gibt Bankette, man isst miteinander, man trifft sich zu Verhandlungen über die Gesandten. Die Fürsten selbst sind nicht anwesend. Was sich aber dann doch zeigt, wenn wir auf den Großen Nordischen Krieg blicken, und da unterscheidet er sich von den Konflikten auf dem Kontinent aus dem 17. Jahrhundert und auch vom Spanischen Erbfolgekrieg. Der Große Nordische Krieg wird letztlich eben nicht mit einem Friedenskongress, einem zentralen Friedenskongress beendet. Also es gelingt nicht, dass man alle Konfliktpartner an einen Tisch bekommt, jetzt symbolisch gesprochen, oder an einen Ort bekommt, wo man miteinander verhandeln kann, wie das bei Friedenskongressen der Fall ist, sondern anders als bei den Konflikten auf dem europäischen Festland, ist es so, dass dieser Konflikt über bilaterale Verträge, eine Reihe von bilateralen Verträgen beendet wird, die ab dem Frühjahr 1719 verhandelt werden. Und ganz maßgeblich in dieser Verhandlungsphase ab 1719, das ist dann, wird Großbritannien und es wird Hessen-Kassel. Hessen-Kassel hatten wir besprochen, das sind die verwandtschaftlichen Beziehungen, die den Landgrafen von Hessen-Kassel, Karl den Ersten, der ja dann ab Januar 1719 Schwiegervater der schwedischen Königin ist, der wird zum Agenten schwedischer Interessen und der versucht Annäherungen mit Preußen, wo er gesandt hat, mit Hannover, mit dem er in direkter Nachbarschaft liegt. Also der versucht so im Heiligen Römischen Reich vor allem Stimmung für Schweden zu machen und dort Verhandlungen zu erleichtern. Und dann, wie gesagt, dann wird Großbritannien zu einem der wichtigen Player und zu einem wichtigen Akteur in diesem Friedensprozess. Und jetzt muss man sich fragen, warum Großbritannien? Großbritannien ist ja überhaupt nicht an diesem Konflikt beteiligt. Also die haben eigentlich keine. Ja, die kämpfen nicht mit. Was aber der Fall ist, dass der britische König, Georg I., in Personalunion Herzkurfürst von Braunschweig, Lüneburg, Hannover ist. Also er ist auch im Grunde in so einer Rolle, die wir ja auch schon besprochen hatten, die viele Akteure des Großen Nordischen Kriegs trifft. Die schwedische Herrscherin bzw. Karl XII. Vor ihr. Der dänische König ist in dieser Situation. Der Kurfürst von Brandenburg mit Preußen und auch August von Polen und Sachsen. Er hat diese Rolle als auswärtiger Herrscher und als Kurfürst, die auch trennen muss. Und als Kurfürst von Hannover ist er seit 1715 in diesen Krieg involviert und hat Interessen, vor allem im Norden des Reiches. Als König von Großbritannien hat sich Georg I. bislang immer sehr vornehm zurückgehalten und hat eine neutrale Rolle geübt. Und alle Handlungen, die da in diesem Konflikt gelaufen sind, das war der Kurfürst und auch das englische Parlament hat sich da zurückgehalten. Was jetzt aber passiert ist und was sozusagen die Haltung Großbritanniens verändert, das ist, und jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wir springen leider in dieser Folge so ein bisschen hin und her oder deutlich mehr, als wir das vorher gemacht haben. Das ist, dass im Januar 1717 bekannt geworden ist, dass Görz, der erste Minister des schwedischen Königs, während seiner Hollandreise, während er ja auch Peter den Ersten getroffen hat, auch Kontakte aufgenommen hat zur britischen Auslandsopposition, zu den Jakobitern. Und das ist etwas, was man in Großbritannien mit großer Sorge beobachtet, zumal auch Peter der Erste Kontakte zu den Jakobitern unterhalten hat, aufgenommen hat. Und das ist auch etwas, was man mit sehr, sehr viel Sorge, Misstrauen, auch mit sehr viel Unmut zur Kenntnis nimmt. Und in dieser Situation verändert sich die britische Neutralität. Zum einen lässt man sofort den schwedischen Botschafter in London, Gyllenborg, verhaften. Zum anderen sorgt man dafür, dass auch Görz in den Niederlanden inhaftiert wird. Er kommt dann wieder frei und kehrt dann nach Schweden zurück und begibt sich dann nach Åland zu den Verhandlungen mit Russland. Aber man ist dort erstmal sehr, sehr abwartend und versucht auch alle Annäherungsversuche, die man von schwedischer Seite, die Signale, die man bekommen hat, zu ignorieren. Stattdessen verstärkt man die Zuwendung, die britische Zuwendung zu Dänemark, mit dem man ja gute Beziehungen unterhält, trotz des Krieges. Und man bietet Dänemark an, das dänische Kriegsvorhaben mit einer Flotte zu unterstützen, die dann auch nach Kopenhagen geschickt wird. Allerdings ist der dänische König zu diesem Zeitpunkt auch in so einer Zwischensituation. Das Verhältnis zu Russland hat sich verschlechtert und so richtig ganz auf Russland wagt man nicht mehr zu setzen. Das englische Angebot der Flotte kann man allerdings auch nicht richtig nutzen, weil die eigenen Ressourcen zu schwach sind und weil auch so der eigene Weg oder die eigene Position in diesem Krieg zu dem Zeitpunkt so ein bisschen unklar ist, was man eigentlich möchte. Also möchte man sich stärker an Russland binden, in der Gefahr mit Großbritannien in Konflikt zu geraten? Möchte man sich stärker an Großbritannien binden, dann müsste man den russischen Allianzpartner vor den Kopf stoßen. Es ist auch gar nicht so richtig klar, was jetzt die dänischen Ziele eigentlich sind, was man von dänischer Seite erreichen kann. Also man hat, das ist so eine Schwebephase. In dieser Phase bekommt man dann aber die Signale aus London, es gibt mehr Unterstützung. Und das ist etwas, was eigentlich sollte man ja schreien, hurra, die eigenen Mittel werden gestärkt, aber der dänische König weiß das in dem Moment gar nicht richtig zu nutzen und macht im Grunde auch mit dieser Flotte, mit dieser englischen Flottenunterstützung nichts. Die liegt dann halt vor Kopenhagen und die liegt im Öresund und liegt in der Ostsee. Aber dadurch wird der Druck auf Schweden wird nicht verstärkt. Und Ende 1717, als man dann gemerkt hat, dass diese Annäherung des Schweden an die Jakobiter ungefährlich ist, zieht Großbritannien dann auch die eigene Flotte erstmal wieder zurück aus dem Ostseeraum. Allerdings ist man seitdem jetzt tatsächlich Faktor im Krieg geworden. Und man versucht sich da, man beginnt dann geheime Verhandlungen mit Schweden. Und wie gesagt, das läuft dann über Gesandte, die man entsendet, mit denen man versucht, Kontakt aufzunehmen. Und das Ziel ist, Schweden in eine antirussische Allianz zu bringen. Und da sieht man dann auch da dieses aktive Eingreifen. Und man sieht auch, dass Schweden, obwohl es ja mit Russland, also man sieht im Grunde auch eine Unterstützung Schwedens gegen Russland, also der Feind meines Feindes wird mein Freund so ungefähr. Und Ziel musste seitdem Ziel für die britische Politik sein, dass man Schweden nicht zu sehr schwächt. Also es war klar, wenn man Schweden in eine Allianz gegen Russland bringen möchte, muss man A, Frieden im Ostseeraum schaffen, beziehungsweise man muss versuchen, den Konflikt so weit zu befriedigen, dass Schweden nicht mehr aktiv gegen Russland kämpft. Und dass man kann Schweden nicht komplett vernichten in diesem Krieg, sondern man muss Schweden als Machtfaktor erhalten. Und das bedeutet, man muss auf einen günstigen Frieden für Schweden hinwirken. Und deswegen sehen wir dann im Grunde seit 1718, 1719, sehen wir dann das Bemühen Großbritanniens, Frieden im Ostseeraum zustande zu bringen. Wir sehen auch, dass sich sozusagen dieses britische Allianzbemühen nicht nur auf den Ostseeraum konzentriert, sondern dass Großbritannien auch auf dem europäischen Festland versucht, Allianzpartner gegen Russland zu finden. Das gelingt Großbritannien im Dezember 1719 mit der sogenannten Allianz von Wien, die es mit dem Kaiser, mit August von Sachsen und Polen-Litauen eingeht und die in erster Linie erstmal gerichtet ist gegen Mecklenburg, das seit 1706 wiederum in Allianz mit Russland verbunden ist und dadurch auch indirekt gegen Russland gerichtet ist und zu einem gewissen Teil gegen Brandenburg-Preußen, das sich auch noch in Allianz mit Russland sieht. Also wir sehen so ab 1718, 1719 das britische Agieren, dass die britische Außenpolitik sich stark gegen Russland richtet, das, was wiederum den Großen Nordischen Krieg beeinflusst. Und ab dem Frühjahr 1719 sehen wir dann auch tatsächlich das, was man so in der Literatur als britische Verhandlungsoffensive bezeichnet, gegenüber Schweden, aber auch gegenüber Dänemark und gegenüber Preußen. Denn auch Preußen ist so ein Baustein in der britischen Russlandpolitik und man versucht auch Brandenburg-Preußen aus diesem Bündnis mit Russland herauszulösen. Und dafür muss man Angebote machen können. Und was möchte man? Also man möchte einen Frieden mit Schweden und das möchte man vor allem, und jetzt kommen wir wieder auf diese Doppelrolle, das kann nur gelingen, wenn Schweden einerseits den Krieg mit Hannover beendet. Das kann auch nur dann gelingen, wenn Schweden den Krieg mit Preußen, also Brandenburg-Preußen beendet, weil man ja auch Preußen in die Allianz bekommen möchte. Und beide bekommt man nicht in eine Allianz, Schweden und Brandenburg-Preußen, solange sie noch im Krieg miteinander sind. Dass der Krieg, der Konflikt mit Hannover beendet werden muss, das ergibt sich aus dieser Doppelrolle, die ich angesprochen hatte. Also so komplex der Große Nordische Krieg von Anfang an mit seinen vielen Linien und seinen vielen Akteuren war, so komplex bleibt er im Grunde bis in der Schlussphase, selbst wenn sich sozusagen die Akteure so ein bisschen verschieben. Was man anbietet ist, um den Frieden zwischen Schweden und Hannover, dem Kurfürstentum Hannover zu erreichen, ist, dass Schweden auf seine norddeutschen Provinzen Bremen und Verden, die ja seit 1712 unter hannoverscher Kontrolle stehen, letztendlich verzichten muss. Etwas, was Karl XII. Ja nie akzeptieren wollte. Das Gegenangebot ist, dass es dafür britische Flottenunterstützung gegen Russland in der Ostsee geben wird. Und das ist 1719 vor der sich anbahnenden russischen Flottenbedrohung, die ich ja gerade beschrieben hatte, die ja dann im Sommer in diesen Verwüstungen und Brandschatzungen an der schwedischen Küste mündet, hochattraktiv für Schweden. Allerdings, wie gesagt, Schweden schreit nicht sofort ja, sondern das wird, muss verhandelt werden. Gleichzeitig versucht Großbritannien in Berlin, wo man auch einen Gesandten hat, dafür zu wirken, Brandenburg-Preußen auf die britische Seite zu ziehen. Und das versucht man, indem man in Aussicht stellt, dass Brandenburg-Preußen zumindest ein Teil Vorpommerns, das ja bislang formell noch schwedisch ist, auch wenn es dänisch besetzt ist, dass Brandenburg-Preußen einen Teil dieses Gebietes erhalten soll, und zwar den Teil, der südlich der Peene liegt und damit unmittelbar an das brandenburgische Herrschaftsgebiet angrenzt. Warum engagiert man sich so abgesehen oder das Parlament so abgesehen von sozusagen von dieser Angst der russischen Dominanz? Das zweite Argument, das ist der Ostseehandel. Also Großbritannien hat Interesse am Ostseehandel, möchte diesen Ostseehandel sozusagen auch, möchte auch diese Einschränkungen des Ostseehandels durch den Krieg ja abschaffen, abstellen. Und auch das ist so das Argument, mit dem das britische Parlament diese Verhandlungen rechtfertigt. Und diese Verhandlungen, man hat die britische Krone sendet, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wie verlaufen diese Verhandlungen, die britische Krone sendet einen Gesandten direkt nach Stockholm, einen hat sie ja bereits in Berlin, und kommuniziert dann mit diesen Gesandten schriftlich im Briefwechsel, gibt Instruktionen schriftlich, wie die sich verhalten könnten, und diese Gesandten verhandeln dann vor Ort mit der Königin in Schweden, im schwedischen Fall, beziehungsweise dem brandenburgischen Kurfürsten in Berlin, und mit den Angehörigen des Reichsrats in Schweden. Und diese Verhandlungen beginnen langsam Wirkung zu zeigen, und zwar die ersten Annäherungen, die möglich sind, das sind tatsächlich auch die handelsrelevanten Annäherungen. Bereits im März 1719 zeigt Ulrika Eleonore guten Willen und entgegenkommen, indem sie das Kaper-Patent für die Ostsee aufhebt, das schwedischen Schiffen eben erlaubt hat, feindliche Schiffe ja zu kapern, im Grunde Piraterie ermöglicht hat. Und dieses Kaper-Patent hat natürlich vor allem britische Schiffe auch belastet. Und als Gegenleistung, und da zeigt sie auch, wie baut man Vertrauen wieder auf, wie kann man solche Verhandlungen im Schwunge halten, als Gegenleistung hebt die britische Krone dann das Handelsembargo gegen schwedische Güter und gegen schwedische Schiffe auf. Also die ersten Annäherungen ja, verlaufen dann tatsächlich, wie gesagt, auf diesem Handelsweg. Was jetzt so ein bisschen unerwartet kommt in diesem, wie gesagt, ja, das ist so ein Friedensprozess, der beginnt, das ist eine Annäherung. Und das ist Dänemark. Denn Dänemark macht jetzt etwas, was so eigentlich überhaupt nicht erwartet war, womit keiner gerechnet hat und was eigentlich auch keiner so richtig mehr wollte zu diesem Zeitpunkt. Also wir sehen, dass Großbritannien verhandelt. Wir sehen, dass die Annäherung auch zwischen Großbritannien und Sachsen, Polen, Litauen mit August dem Starken erfolgt. Und was macht Dänemark? So als Sachsen ist ja auch noch in der Allianz mit Russland und Dänemark, Brandenburg, Preußen und Hannover. Wir sehen die Verhandlungen mit Hannover. Also eigentlich sind so die Zeichen, gehen eigentlich so Richtung Frieden. Und was macht Dänemark? Im Mai 1719 entschließt sich der dänische König. Er greift jetzt Schweden nochmal in einem Feldzug an und beginnt diesen Feldzug dann auch im Sommer, trotz der schwedischen Signale, trotz eines Briefs Ulrikas Eleonores, an dem sie erklärt, sie würde gerne Friedensverhandlungen einleiten mit Dänemark. Das ignoriert der dänische König, und er setzt auch persönlich nach Schweden über, und seine Truppen agieren dann in Westschweden, so im Bereich der norwegischen Grenze, nördlich von Göteborg in Bohuslän. Und damit stößt er nicht nur seine Alliierten vor den Kopf, also Großbritannien auf der einen Seite, aber auch seinen direkten Kriegspartner Russland, denn der russische Zar, den er dort in Bohuslän dann trifft im Sommer, ist unheimlich verstimmt und fragt, was das eigentlich sollte. Und er hätte gedacht, und der Zar war signalisiert auch, er wäre der Ansicht gewesen, man stimme Kriegsvorgehen ab miteinander, und fragt sich, ob Dänemark überhaupt noch an der Allianz interessiert ist. Und der russische Zar interpretiert das als sozusagen als Unterstützung Großbritanniens gegen russische Interessen. Gleichzeitig ist Großbritannien vor den Kopf gestoßen, weil man eigentlich davor gewarnt hatte, zumal es überhaupt dieses Vorgehen überhaupt keine militärische Bedeutung hatte. Und man schickt dann von britischer Seite wieder eine Flotte in den Ostseeraum, was dann letztlich dazu führt, dass dieser russische, dass dieser dänische Feldzug abgebrochen wird. Und zwar, weil der dänische König überhaupt keine Unterstützung erhalten hat von keinem seiner Verbündeten außerhalb und innerhalb dieser antischwedischen Koalition und selbst auch nicht die Mittel hatte. Jetzt beginnt dann allerdings auch die Phase nach diesem, ja, nach diesem Bauchklatscher, kann man es fast sagen, dieses dänischen Militärvorgehens, beginnt jetzt dann letztlich auch die Phase, in der auch Dänemark in die Verhandlungen einsteigt und Russland, weil Russland irritiert ist durch, natürlich weiß der russische Zar die Verhandlungen der anderen Mächte mit Schweden, aber auch irritiert durch dieses dänische Vorgehen, bietet er im Juli 1719 an, die Oland-Verhandlungen wieder aufzunehmen, kurz nachdem man sie dann abgebrochen hatte. Das Ganze wird auch 1720 weiterhin unterstützt, bis 1721 durch weitere Brandschatzungen. Also dieser ganze schwedisch-russische Friedenskongress bis 1721, bis er abgeschlossen wird, steht immer im Schatten dieser Flottenangriffe. Und was man auch sieht, dass ab Juli 1719 Verhandlungen zwischen Schweden und Dänemark anlaufen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wie laufen diese Verhandlungen ab? Im Gegensatz zu den Verhandlungen zwischen Schweden und Hannover sehen wir hier keine direkten Verhandlungen. Also zwischen dem Kurfürsten von Hannover und Schweden wurde ja direkt in Stockholm verhandelt, sondern was wir hier sehen zwischen Dänemark und Schweden, dass sowohl in Dänemark als auch in Kopenhagen als auch in Stockholm jeweils ein britischer Gesandter sitzt, der im Kontakt steht mit dem britischen Hof in London, und diese Gesandten vermitteln im Grunde im Dreieck zwischen diesen beiden Mächten und stimmen das Ganze mit der britischen Politik in London ab. Also hier haben wir so eine schriftliche Dreieckskommunikation mit einem Vermittler, mit britischer Vermittlung oder mit britischen Kommunikatoren sozusagen. Hinzu kommt, dass gerade in diesem Fall jetzt auch sich Großbritannien intensiv mit Frankreich abstimmt und versucht auch die französischen Interessen, das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, wie reagieren die anderen europäischen Mächte auf den Tod Karls des Großen. Also man nimmt auch Rücksicht auf Frankreich, weil man Frankreich als Partner zumindest oder als wohlgesinnte Macht für seine Europapolitik benötigt und versucht, die französischen Interessen mit einzubeziehen. Und Frankreichs Interesse ähnelt im Grunde dem britischen Interesse. Also auch Frankreich möchte kein komplett geschwächtes Schweden, möchte einen Ausgleich gegen die Habsburger und gegen Russland haben. So, man findet sich dort auf einer Linie. Aber auch das wird nochmal abgestimmt, wird schriftlich abgestimmt. Und das ist das, was ich eben vorhin meinte, und ich hoffe, es ist deutlich geworden, was ich vorhin meinte, mit, dass eben diese Friedensphase durch ganz andere Akteure im Grunde geprägt ist, die jetzt im Ostseeraum eingreifen. Diese Verhandlungsoffensive, die hat Erfolg. Ende Juli 1719 wird der Präliminärvertrag zwischen Hannover und Schweden in Stockholm unterzeichnet. Und das ist auch etwas Typisches für die frühe Neuzeit, dass bevor man den eigentlichen Friedensvertrag unterzeichnet, werden oft die Bedingungen für einen Frieden in einem sogenannten Präliminärvertrag festgehalten. Das können entweder sein Bestimmungen, wie Frieden verhandelt werden kann. Es können aber auch schon konkrete Bestimmungen für den Frieden sein, die in so einen Vertrag eingehen. Und eine Folge dieses Präliminärvertrags, und jetzt komme ich nochmal zurück zu den schwedischen Seeleuten und Soldaten, die in Hessen-Kassel gestrandet waren und die ja dann auch nach 1719 nochmal nach Hessen-Kassel zurückgenommen wurden. Ein Ergebnis dieses Präliminärvertrags ist zum Beispiel, dass dann der Landgraf von Hessen-Kassel in Hannover direkt verhandeln konnte, dass diese Soldaten durch hannoversches Gebiet nach Lübeck transportiert werden durften, von wo aus sie dann ausgeschifft werden sollten. Und da sehen wir wiederum, welche konkreten Auswirkungen solche Friedensverhandlungen und auch solche Annäherungen im Kriegsalltag für die Betroffenen, wirklich bis auf die unterste Ebene, ja jetzt einfache Soldaten, einfache Seeleute haben konnten. Dieser Präliminarvertrag, der mündet dann letztlich November 1719 dann in den Abschluss des endgültigen Friedens von Stockholm. Und das ist auch der erste Vertrag dieser Reihe von Verträgen, die ich genannt habe, mit dem dann der Große Nordische Krieg allmählich abgeschlossen wird. Die Verhandlungen mit Schweden und Dänemark, die nehmen erst ab Juli, August dann auch richtig Fahrt auf, wie ich sagte. Und die führen dann auch erst 1700 20 tatsächlich zu einem Friedensabschluss, der erst in Stockholm von schwedischer Seite unterzeichnet wird und dann noch einmal in Frederiksborg von Dänemark, also von dänischer Seite. Also man trifft sich nicht einmal zur Vertragsunterzeichnung an einem Ort, sondern man verhandelt tatsächlich komplett getrennt voneinander. Auch die Verhandlungen zwischen Schweden und Brandenburg-Preußen, die auch über Großbritannien vermittelt werden, finden 1720 einen Abschluss, auch in Stockholm. Also wir sehen, Stockholm ist so der Ort, wo man verhandeln kann. Am längsten dauern dann tatsächlich die Verhandlungen mit Russland, die dann erst Ende des Jahres 1720, und da sehen wir auch nochmal, wie sich das Zerbrechen dieser Allianz auswirkt, die im Grunde erst dann nochmal intensiviert werden, nachdem diese antischwedische Allianz zerbrochen ist und nachdem die Friedensverhandlungen mit den anderen Allianzpartnern entweder schon abgeschlossen worden sind oder schon sehr, sehr weit vorangekommen sind, die dann also erst wieder aufgenommen werden. Und zwar ist es Russland, das sozusagen signalisiert, man könnte nochmal verhandeln. Diesmal verhandelt man allerdings nicht auf den Ålandinseln, sondern man verhandelt in Nystad. Und man kann diese Verhandlungen beginnen dann tatsächlich auch trotz der Zustimmung Ende des Jahres 1720 erst im April 1721. Und es dauert dann noch bis zum August 1721, bis dann auch mit dem Frieden von Nystad der letzte Friedensvertrag des Großen Nordischen Krieges unterzeichnet wird. Und damit ist der Große Nordische Krieg im Grunde abgeschlossen. Also ich fasse nochmal zusammen, wir haben einen sehr, sehr langen Friedensprozess, der ab 1719 in Abstimmung und in Abhängigkeit voneinander beginnt, der aber im Grunde zu Einzelverträgen mit jedem Gegner Schwedens, mit jedem Allianzpartner und Schwedens führt und die auch unabhängig voneinander im Sinne von einzelnen Verhandlungen zustande kommen, nicht durch Kongresse, wo man parallel verhandelt, sondern wir haben den Vertrag zwischen Hannover und Schweden, den Vertrag zwischen Dänemark und Schweden, den Vertrag zwischen Brandenburg-Preußen und Schweden und schließlich 1721 zwischen Russland und Schweden. Und die Leute, die diesem Podcast oder der Geschichte des Großen Nordischen Krieges unabhängig vom Podcast jetzt von Anfang an gefolgt sind, die werden jetzt fragen, Moment, jetzt habt ihr so viel über Friedensverträge und Friedensverhandlungen gesprochen. Was ist mit August von Sachsen und Polen-Litauen? Wurde mit dem nicht verhandelt? Nein, mit dem wurde tatsächlich nicht verhandelt. Also es kam nicht zu Verhandlungen, es kam nicht zu Friedensgesprächen zwischen August und Ulrika Eleonore, beziehungsweise ab März 1720, das sollten wir der Vollständigkeit halber sagen, hat nicht mehr Ulrika Eleonore regiert, sondern im Anfang 1720 hat sie abgedankt zugunsten ihres Mannes Friedrich von Hessen-Kassel, der ab März 1720 dann schwedischer König war und der dann diese Friedensverhandlungen dann auch formell sozusagen sanktioniert hat und als schwedischer Regent angenommen hat. Das auszuführen wäre jetzt also nochmal eine ganz andere Spur, die wir hier aber nicht verfolgen müssen. Aber weder Ulrika Eleonore noch Friedrich I. haben in diesen Jahren 1719, 1720 mit August verhandelt, sondern es kam dann erst Ende der 1720er, 1729 zu einer Deklaration mit Sachsen, in der man die Feindseligkeiten für beendet erklärt hat. Und drei Jahre später, 1732, kam es nochmal zu einer im Grunde ähnlichen Deklaration mit Polen-Litauen, in der man das friedliche Verhältnis zwischen den beiden Königreichen Schweden und Polen-Litauen bestätigt hat. Das heißt, der Konflikt mit Sachsen und Polen-Litauen wurde nicht durch einen formellen Friedensvertrag beendet, sondern nur mit einer Deklaration, die im Grunde so einen friedlichen Status quo fortgeschrieben hat. Auch das ist etwas, was wir nicht häufig tatsächlich in der frühen Neuzeit sehen, sondern das ist etwas, was man dann eigentlich häufiger im 20. Jahrhundert sieht, dass Kriege ohne Friedensverträge beendet werden können. Also hier sehen wir auch schon mal so eine Ausnahme von der Regel. Aber 1721 ist es dann tatsächlich geschehen, was vermutlich zwischendurch viele oft, aber kaum noch für möglich gehalten haben, dass dieser lange Krieg, 21 Jahre, einer der längsten Kriege der frühen Neuzeit, doch endlich beendet wurde. Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, wie er beendet wurde. Das haben wir gesagt, durch Friedensverhandlungen, durch bilaterale Verträge. Was sind die Folgen? Durch das Einwirken Großbritanniens und Frankreichs verdeckt als Großbritanniens, muss man dazu sagen, ist Schweden, anders als es ja lange in diesem Krieg aussah und zu befürchten war, nicht komplett beschnitten worden, sondern Schweden ist als Macht erhalten geblieben worden, weil Schweden dann doch zu wichtig war für das Interesse anderer Staaten. Allerdings hat Schweden einen Großteil seiner Besitzungen außerhalb des schwedischen Kernlandes verloren. Es hat seine baltischen Besitzungen verloren, die sind also nicht restituiert worden, sind nicht zurückgegeben worden, sondern die baltischen Gebiete waren im Grunde seit der Besitznahme 1710 Teil des russischen Imperiums und sind es auch geblieben, ja, bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Schweden hat außerdem den Großteil seiner deutschen Provinzen verloren. Pfalz-Zweibrücken hatten wir schon angesprochen. Und das ist vielleicht auch der unkritischste Fall 1718. Einfach durch die Erbfolgeregelung ist es in eine andere Linie gefallen. Da hat man sich auch nicht gegen gewehrt. Bremen und Verden, da hatte man sich ja lange gegen gesträubt, das aufzugeben. Das musste man aber letztlich dann doch. Und beide Provinzen sind dann an das Kurfürstentum Hannover gefallen. Also auch Dänemark hat Bremen, denn Bremen war ja dänisch besetzt, hat auch Bremen abgetreten an Hannover gegen Schadensersatzleistungen. Und Hannover konnte damit sein Territorium im sogenannten feuchten Dreieck arrondieren. Dänemark hat es geschafft, in diesem Krieg Norwegen zu behalten. Das stand ja auch zwischendurch auf der Kippe, aber es hat Norwegen behalten. Es hat aber sein Territorium nicht nach Süden ins Heilige Römische Reich hinaus weiter erweitern können. Schweden musste außerdem, und das ist auch schon angeklungen, einen Teil Pommerns abgeben, und zwar den Teil südlich der Peene. Das heißt, man konnte Vorpommern behalten, man musste aber den Teil südlich der Peene und den Teil östlich der Oder, das betrifft vor allem Stettin und dann das Oderufer, sowie die Inseln Usedom und Wollin an Brandenburg-Preußen abtreten. Das heißt, Schweden hat große territorielle Verluste hinnehmen müssen. Schwedens Stellung im Heiligen Römischen Reich ist natürlich dadurch geschwächt worden, weil sich seine Reichsstandschaft von zwischendurch 4 auf letztlich 1 Territorium reduziert hat, und auch dieses Territorium ist zumindest geografisch beschnitten worden. Schweden ist aber dennoch mit einem blauen Auge davon gekommen. Denn es war keine Großmacht mehr, es hat seinen Großmachtstatus verloren. Es ist aber letztlich eine Mittelmacht geblieben und ist nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, sondern war weiterhin wichtig als Partner im Ostseeraum und für das europäische Gleichgewicht, die Idee des europäischen Gleichgewichts, die sich ja dann im 18. Jahrhundert dann für das europäische Festland und für die Ordnung in Europa durchgesetzt hat. Wenn wir von Gewinnern und Verlierern sprechen wollen, wenn es um den Großen Nordischen Krieg geht, dann gibt es eigentlich nur einen Gewinner, und das ist Russland. Also auch Dänemark hat es nicht geschafft, seine eigentlichen Ziele, die Rückeroberung der südschwedischen Gebiete, also der heutigen südschwedischen Gebiete Skåne, Blekinge, Halland, durchzusetzen. Man hat mit Mühe und Not den norwegischen Reichsteil verteidigt, aber man hat es nicht mehr zu dieser Größe geschafft, die man sich eigentlich vorgestellt hatte, sondern, ja, wie gesagt, das war auch mehr so mit Mühe und Not und blauem Auge, dass man da irgendwie gut durchgekommen ist. August von Sachsen, Polen-Litauen, hat sein Ziel auch nicht erreicht, Livland für die polnische Krone zurückzugewinnen. Er hat es letztendlich geschafft, den polnischen Thron wieder zu erlangen, nachdem er ja darauf verzichten musste 1706. Er hat aber seine Macht im Reich nicht wirklich festigen können. Er hat die polnische Herrschaft behalten, aber er hat sozusagen nicht ausbauen können. Er hat Livland nicht zurückerobern können. Und das lag jetzt gar nicht so sehr an Schweden, sondern das lag vor allem an Russland und an den Ambitionen und an der Politik Peters des Ersten. Und Peter der Erste, der hat tatsächlich, also den muss man als, wenn man von Siegern und Gewinnern sprechen möchte, das ist derjenige, der eigentlich sozusagen die größten Gewinne aus diesem Konflikt gezogen hat. Er hat das russische Imperium erweitert um das Baltikum. Er hat damit den direkten Ostseezugang Russlands verwirklicht, der ja ein Ziel russischer Politik seit dem 16. Jahrhundert war. Er hat es geschafft, Russland zur Einflussmacht in Europa zu bringen. Russland war eine Macht, mit der man rechnen musste. Und man konnte, europäische Politik konnte nicht mehr gegen den Willen Russlands oder ohne Russland geführt werden. Auch das hat sich verändert seitdem. Er hat sein Ziel einer Reichsstandschaft für einen russischen, einen seiner Vertrauten oder für ihn selbst nicht durchsetzen können. Er hat aber durch dynastische Verbindungen, zum Beispiel ins Haus Mecklenburg, und dann hat er seinen Einfluss auch in ins Heilige Römische Reich und damit auf die zentraleuropäische Politik auch noch ausgebaut. Also wenn man so möchte, dann ist es tatsächlich Russland, das sozusagen den größten Nutzen aus diesem Krieg letztendlich nach diesen 21 Jahren davongetragen hat.
Und an diese 21 Jahre Krieg schließt sich, so zumindest eine neue Forschungsrichtung oder eine neue Forschungsidee, der Pax Nordica an. Kannst du zum Abschluss diesen Begriff kurz erklären und auch deine Meinung kundtun? Gab es einen Pax Nordica? Folgt auf den langen Krieg ein langer Frieden?
Das ist eigentlich eine ganz interessante aktuelle Forschungsentwicklung, und die schließt zum einen an das an, was die historische Friedensforschung ja schon seit, ich würde jetzt mal sagen, vor allem knapp 10 Jahren, gerade für die frühe Neuzeit, verstärkt betont, dass es sozusagen, dass ein Perspektivwechsel, um frühe Neuzeit zu beschreiben, zeigt, dass die frühe Neuzeit nicht nur eine von Konflikt geprägte und von Krieg geprägte Epoche war, sondern dass es in der frühen Neuzeit ein unheimlich großes Potenzial von Frieden und an Frieden gab, ob das Friedensschlüsse waren, Friedensverhandlungen oder Friedensdenken. Also das ist sozusagen die Perspektive der historischen Friedensforschung, die jetzt auch für den Ostseeraum fruchtbar gemacht wird. Man muss dazu sagen, dass historische Friedensforschung als Disziplin in Skandinavien bislang kaum vorhanden ist. Also sie ist gerade im Entstehen. Auch deswegen ist es sehr interessant, das gerade zu beobachten bzw. daran mitzuwirken. Und es gibt in der skandinavischen Geschichtsschreibung, vor allem der norwegischen und auch der schwedischen Geschichtsschreibung, gibt es sozusagen das Narrativ der Friedensjahre. Das heißt, dass sich an diese Erfahrung dieses umfassenden und langen Krieges zwischen 1700 und 1721 eine Phase, und das hast du bereits beschrieben, eine Phase des Friedens anschließt. Und wenn man sich das rein auf dem Papier anschaut, dann scheint es auch zu stimmen. Denn Schweden war nach 1721 noch ein- oder zweimal überhaupt im Krieg, also maximal 15 Jahre bis 1809. Und diese Konflikte, die Schweden da in die Schweden verwickelt waren, das waren sehr, sehr kurze Kriege. Also es waren ganz kurze Kriege, kaum sozusagen, die Erinnerung geprägt haben, die kaum erwähnt werden. Für Dänemark sieht es ähnlich aus. Also es folgt tatsächlich rein, wenn man es einfach nur auszählt, eine Friedensphase. Aber, und die dauert an, das sollte man auch noch sagen, bis 1809, bis zu den Napoleonischen Kriegen. Und für Schweden sind die Napoleonischen Kriege dann auch bis ins 21. Jahrhundert, beziehungsweise bis ins 20. Jahrhundert der letzte Krieg, an dem man dann aktiv teilnimmt. Für Dänemark sieht das ein bisschen anders aus. Da kommt ja der Dänisch-Preußische Krieg. Und dann sind Dänemark und Norwegen auch vom Zweiten Weltkrieg und der deutschen Okkupation betroffen, im Gegensatz zu Schweden. Aber in beiden Ländern gibt es eben diese lange Friedensphase, die auch jetzt von der Geschichtswissenschaft genauer beobachtet wird. Es gibt ein Sammelband von norwegischen Kollegen, die sich mit diesen norwegischen Friedensjahren auseinandergesetzt haben, und die wirken auch mit jetzt in diesem Forschungsnetzwerk Pax Nordica, das untersucht, wie es denn dazu kommen konnte, wie dieser Wechsel vollzogen wird. Denn diese Gesellschaften, die sind zum einen schwer vom Krieg geprägt. Man hat diesen Krieg miterlebt, die Kriege vor 1700, aber auch diesen großen nordischen Krieg, der die ganze Gesellschaft umfasst hat. Wir haben extrem hohe Bevölkerungsverluste, gerade in der männlichen Bevölkerung. Etwas, was wir sonst eigentlich nur aus dem 30-jährigen Krieg kennen im Norden, dass es im Grunde einen Männerunterschuss gibt, weil die Männer im Krieg waren, weil die Männer im Krieg gefallen sind. Diese Gesellschaften sind während des Krieges ja auch davon geprägt, dass die Frauen in ganz viele männliche Rollen schlüpfen müssen. Sie müssen ihre Familien versorgen, sie müssen Ackerbau betreiben, sie müssen das Wirtschaftsleben aufrechterhalten. Also auch das prägt diese Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die, wenn wir jetzt nur auf diese Phase des Nordischen Krieges schauen, von einer Kriegsrhetorik geprägt ist. Man muss ja, dieser Krieg wird gerechtfertigt, dieser Krieg wird jeden Sonntag in der Kirche gerechtfertigt, in den Gebetsplakaten. Es werden die Siege gefeiert, es wird für die Armee gebetet, es werden die Feinde als nicht aufrechte Christen dargestellt, die gegen den Willen Gottes streiten. Das prägt die Gesellschaft. beide Gesellschaften, sowohl die dänisch-norwegische Gesellschaft als auch die schwedische Gesellschaft, sind auch nach dem Großen Nordischen Krieg hochmilitarisierte Gesellschaften. Sie haben stehende Armeen, sie haben ein Wehr, heute würde man von Wehrdienst, Wehrpflichtsystem sprechen, das sehr weit unterhalten wird. Und trotzdem mischen sich diese Länder, diese Staaten kaum mehr in den Krieg ein. Trotzdem scheint sich irgendwas in diesen Gesellschaften im Denken zu verändern. Konflikte hören ja nicht auf in Europa. In Europa auf dem Festland sehen wir ja was ganz anderes. Wir sehen den Siebenjährigen Krieg, wir sehen den österreichischen Erbfolgekrieg, nur um zwei zu nennen. Also in Zentraleuropa, da haben wir diese Kriege, die weitergehen, auch im 18. Jahrhundert. In Skandinavien, im Ostseeraum, sehen wir die nicht mehr. Es kommt kaum noch zu kriegischen Konflikten. Wie gesagt, wenn, sind die sehr, sehr kurz. Und wir haben diese Friedensphase. Es beginnt ein Umdenken. Es beginnt, wird plötzlich dafür argumentiert, dass es besser ist, im Frieden zu leben, als Krieg zu erproben. Es gibt eine Abkehr von diesem Heldentum. Auch das sehen wir in der Kultur, das sehen wir in der Diskussion. Und dieses Netzwerk Pax Nordica, das fragt, versucht zu ergründen, warum geschieht dieser Wechsel? Wie geschieht dieser Wechsel? Wie kann dieser Wechsel sozial, politisch, ideengeschichtlich erklärt werden? Und was ist das Besondere an dieser Friedensphase? Und deswegen bezeichnen wir sie in diesem Netzwerk als Pax Nordica, also als nordischen Frieden, und versuchen auch ihre Merkmale herauszufinden. Und vielleicht ist ein Merkmal, dass diese Pax Nordica eben nicht auf Kongressen beruht, sondern, wie ich es angedeutet habe, auf bilateralen Verträgen. Vielleicht ist auch ein Merkmal dieser Pax Nordica, dass sie stark auch von Interessen außerhalb des engeren Ostseeraumes bestimmt wird. Ich hatte jetzt Großbritannien genannt, ich hatte Frankreich genannt. Wie gesagt, wir können das noch nicht abschließend sagen. Es ist ein laufendes Forschungsprojekt im Netzwerk, wo WissenschaftlerInnen aus ganz Skandinavien, also aus Dänemark, aus Norwegen, aus Finnland, aus Schweden beteiligt sind und versuchen, diese Pax Nordica zu ergründen. Wir hatten jetzt zwei Workshops, letztes Jahr und dieses Jahr einen, und nächstes Jahr sollen dann, beziehungsweise Anfang 2026, sollen dann die Ergebnisse unserer Diskussion in Form eines Sammelbandes veröffentlicht werden für alle die, die jetzt Lust darauf haben, mehr zu Pax Nordica zu erfahren. Ihr müsst euch gedulden, Anfang 26, Ende 25, Anfang 26 wird es einen Sammelband dazu geben. Aber das ist jetzt eben sozusagen die Anschlussforschung auf diesen Krieg, den wir jetzt ja auch hier in 7 Folgen behandelt haben, der ja in der Forschung immer wieder betont wird und sehr breit, intensiv beschrieben ist. Aber diesen Frieden, der danach kommt, der hat leider wenig Beachtung gefunden. Und so spannend ich den Großen Nordischen Krieg finde, aufgrund seiner wirklich Komplexität und dieser vielen unterschiedlichen Beteiligten und Ziele, so interessant finde ich es auch, mich mit dieser anschließenden Friedensphase auseinanderzusetzen und der Frage, die uns ja heute eigentlich alle auch wieder sehr, sehr intensiv begleitet seit einigen Jahren, wenn wir an Gegenwartskonflikte denken. Wie ist Frieden möglich und vor allem, wie ist ein dauerhafter oder ein haltbarer Frieden möglich? Und das ist eine Phase eben von 1720, 21 bis 1809. Das sind 80 Jahre oder fast 80 Jahre Frieden. Und das ist eine Friedensphase von einer Dauer, wie wir sie in der frühen Neuzeit kaum gesehen haben und wie wir sie auch in der Moderne kaum erlebt haben tatsächlich. 70, 80 Jahre Frieden, das ist schon ein fast ewiger Frieden, könnte man sagen, mit Anlehnung an den Wunsch aus dem Westfälischen Frieden vielleicht.